Ali, wenn du nicht nach Deutschland kommst oder Stuttgart, besser gesagt zu mir, dann komme ich nach Dubai, um mit dir zu sprechen. Schön, dass wir uns hier zusammenfinden konnten, jetzt spontan. Interessanterweise, als ich dich kennengelernt habe, vor 3 Jahren circa auf dem OMR, warst du ein bisschen fülliger. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel.
20 Kilo.
20 Kilo mehr.
20 Kilo. Ich habe letztes Mal so einen LinkedIn-Beitrag darüber geschrieben, dass ich mich voll, also ich habe mich wirklich vor Frust voll gefressen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also innerhalb von einem Jahr habe ich knapp 17 Kilo zugenommen.
Woher kam der Frust?
Boah. So ein Mix aus Stress, nicht die richtigen Geschäftspartner.
Okay.
Ja, so für ganz toxisches Umfeld im Business-Setting.
Mhm.
Und dann auch angefangen irgendwie, ich sag mal, die Probleme nicht anzusprechen, sondern in so eine ganz komische Abwehrhaltung zu gehen und stattdessen einfach nur fressen.
Okay.
Ja.
Das heißt, du hast irgendwie deine Mauern hochgezogen so ein Stück weit?
Ja, ja, das war praktisch nach der Zeit, ich war ja bei Warner Music 4 Jahre lang.
Okay.
Da habe ich meine ersten Berufsjahre gesammelt, also Major Label, ne, richtig so Plattenindustrie.
Was war da deine Rolle?
Ich habe so Influencer-Marketing gemacht und habe aber auch so anfänglich im E-Commerce. Lustigerweise habe ich für Haftbefehl damals, der jetzt krass trendet wieder in den News, für dessen Ex-Manager Erfan Bolucci.
Ja.
Das ist ja sein eigentlicher Manager gewesen. Ja. Über den wird in der Doku auch gar nicht gesprochen, was mich komplett wundert, weil das ist eigentlich der Mann hinter Haftbefehl gewesen.
Okay.
Und der hat damals, Chabos hieß die Marke.
Stimmt, das war eine Klamottenmarke.
Ja, genau.
Da gab es auch die Schlappen davon.
Die Brodiletten.
Ja.
Und ich war der Typ, der praktisch, schöne Grüße an Anja Sumpflet von Warner Music, meine Vorgesetzte damals, ich war der Typ, der damals die Mailings geschrieben hat und diese ganze Brodi-Kanackensprache praktisch. Yeah. Bei Warner gemacht hat.
Nein.
Ja.
Das ist jetzt so ein bisschen klischeehaft. So, da kommt der Kanacke und wird für die Kanackenkampagne eingesetzt.
Das Krasse ist ja, ich bin da einfach reingerutscht. Ich wollte ja nie zum Major-Label oder so. Ne?
Warst du vorher bei einem Indie-Label? Oder?
Nee, davor war ich in China.
Okay.
Genau, ich habe ja was ganz anderes gelernt. Mhm. Aber bei Warner bin ich dann gelandet und habe dann praktisch für Haftbefehl eben diese Klamottenmarke im E-Commerce gemacht.
Okay, die und ist doch gerannt bestimmt damals, oder?
Ja, die haben damals, also ich darf über Zahlen gar nicht reden, aber diese Brodiletten, die haben, glaube ich, ein 20 gekostet,
20
Euro. Und das war halt 100% einfach nur irgendwie Kautschuk oder Gummi.
Ja,
ne?
Yeah, 1 Euro in der Produktion.
Habe ich überhaupt gesagt, hast du gesagt.
Kein Problem, aber, ich darf.
Aber war auf jeden Fall sehr profitabel, glaube ich. Und dann habe ich die Phase hinter mir gelassen, habe aufgehört bei Warner.
4 Jahre.
4 Jahre, genau. Und dachte so, oh geil. Ich dann meine ersten Erfahrungen mit Influencern ja schon gemacht, weil ich dann erst E-Commerce gemacht habe, dann Influencer-Marketing bei Warner.
Ja, yeah, aber wie darf ich, also einfach für mich als Außenstehender, für mein Verständnis, Influencer-Marketing in einem Musiklabel.
Ja.
Wie hängt das zusammen?
Also du kannst dir das so vorstellen, die Major-Labels haben ja heute sowieso die größten Probleme, überhaupt irgendwie Musik an den Start zu bekommen, weil Plattformen wie TikTok eben praktisch ein Monopol haben auf Trends. Ja? Mhm. Früher war das so, Labels konnten, wusstest du, dass Viva den Major-Labels gehörte? Der Sender Viva?
Nein.
Es gab MTV.
Ja, genau.
Und dann haben die Major-Labels gesagt, weißt du was? MTV bestimmt praktisch gerade, was irgendwie im Hype ist. Das können wir nicht machen. Wir machen jetzt Viva.
Nein.
Und dann haben Sony, Warner und Universal sich zusammengetan und Viva gegründet. Und dann haben die ihre Viva Top 100 gehabt. Ich weiß nicht, wie alt bist du?
42.
Du kennst ja doch die Viva
Top 100. Natürlich.
Genau. Das war wie TRL damals, die Top 100, weißt du?
Was?
Und die haben dann am Ende ihre eigene Top 100 gehabt und haben dann ihre Künstler da platziert.
Nein.
Ich schwör's dir, das ist eine wahre Geschichte.
Boah, also da haben sich 3 Kontrahenten zusammengetan.
Ja, genau.
Um gegen MTV vorzugehen.
Ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass Major Labels sich überhaupt an einen Tisch gefunden haben. Für sowas Gemeinsames.
Ja, ja.
Und dann eben mit dem digitalen Zeitalter, Streaming und Downloads und erhöhte Reichweite, alles geändert. Und dann hatten die Labels irgendwann das Problem, okay, wie kriegen wir jetzt denn die jungen Leute wieder an uns ran?
Mhm.
Das konnten die halt, also die sind denen verloren gegangen, ne? Weil die Leute dann angefangen haben, Musik ganz anders zu konsumieren. Und damit ist dann diese Stelle geboren. Und sie haben praktisch gesagt, okay, wir müssen praktisch mit Influencern zusammenarbeiten, die unsere Musik bewerben.
Quasi in ihren Videos, genau. Mehr oder weniger, oder irgendwelche Kampagnen, die mit Videos drehen, wo du halt dann den Song hörst.
Genau.
Der dann gegebenenfalls auf den Socials irgendwie trendet und das dann jeder unter seinem Video nutzt.
Damals war meine Idee dann zu sagen, okay, wir nehmen uns Pamela Reif.
Wie kamst du auf sie?
ich habe ihr privat gefolgt. Ich fand ihren Kanal spannend. Ich fand so Fitness-Influencer immer irgendwie cool. Mhm. Und auch ihr bin ich gefolgt. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie mit YouTube angefangen hat, diese YouTube-Workouts zu machen. Mhm. Und dann war meine Idee, pass auf, Pamela, hast du nicht Bock, anstatt diese GEMA-lizenzfreie Musik, echte Musik unter deine Workouts zu packen? Mhm. Und du profitierst davon, dass du echte Musik nutzt. Und Warner profitiert davon, dass die Leute die Songs ja streamen. Weil yeah. YouTube ist ja eine Streaming-Plattform.
Richtig.
So. Und das hat ist halt voll aufgegangen. Also es hat halt sehr gut funktioniert. Da haben wir beide uns auch kennengelernt, also Pamela und ich uns kennengelernt in der Zeit. Und so kam eben Influencer-Marketing bei Warner zustande.
Ach krass.
Ja.
Und dann bist du so reingerutscht in das Thema, dann zu Pamela und dann kam irgendwann so ein bisschen euer gemeinsames Ding.
Ja, ja, richtig. Dazwischen war eben dieses diese dunkle Zeit, die ich hatte. Ich habe nämlich dann nach Warner gesagt, ey, ich weiß, wie Influencer-Marketing funktioniert, ich habe ein bisschen Musikkenntnisse, jetzt nehmen wir einfach Influencer und machen die zu Musikern. Das war meine glorreiche Idee.
Okay, und, ging
und,
die auf?
Nee, natürlich nicht. Wir sind mit, also wir sind da mit dem, ich und ein paar andere Geschäftspartner, sind dann mit der Idee eben zu einem anderen Major gerannt, das war Sony. Mhm. Von dem Treffen, also das Treffen mit dem Sony-CEO und den Leuten, das wurde dummerweise von meinem damaligen Vorgesetzten gesehen. Geht? Nee. Ah. Ja, ja, die haben praktisch mich in flagranti erwischt. Mit dem.
Warst du zu dem Zeitpunkt noch bei Warner
eigentlich? Ja, ja, genau. Und die Gespräche liefen praktisch parallel. Und dann gab es riesengroßes Drama, ganz schlimme Trennung mit Warner auch. Und heute ist alles cool, ne? Ich verstehe mich auch mit Fabian, dem CEO, super von Warner aktuell. Aber zu der Zeit war das schon alles sehr emotional, weil diese Stelle für die auch so wichtig war, also dieses ganze Influencer-Marketing-Business. Und mit Sony habe ich dann ein Label gemacht für Influencer, die Musik machen wollten. Und da haben wir dann in nicht mal einem Jahr 1 Million verbrannt.
Wow.
Ja. Also du musst dir vorstellen, mit Anlauf, meine erste Selbstständigkeit, noch nie davor selbstständig gewesen, nur im Angestelltenverhältnis, meine erste Selbstständigkeit direkt schön mal 1 Million gegen die Wand gefahren. Mehr, 1,4, 1,6 Millionen in 8 Monaten oder so. Ja. Habe ich aber sehr, ich gehe da heute, soll ich dir was sagen, das ist jetzt schon länger her, ne?
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt schon, 2019 war das.
Kurz vor Corona.
Genau. Mhm. Wir haben uns auch immer das Corona-Label genannt, weil wir in der Zeit entstanden sind.
Okay.
Aber ich sag dir eine Sache, ich kann erst offen damit umgehen, seitdem ich mein Gewicht verloren habe.
Warum?
Das war irgendwie, das war, weil das aus der Zeit kam. Weißt du, ich habe mir diese Funde angefressen.
Da ging es schon los mit den Funden
anfressen? Ja, richtig, genau.
Diesen Frust,
ja,
du sprichst?
Ja, ja, richtig. Und, okay. Und ich konnte das erst jetzt, das erste Mal darüber gesprochen, in der Offenheit und auch ohne diesen Charme noch zu empfinden, weil ich habe das so ein bisschen.
Wann hast du das zum ersten Mal angesprochen?
Auf LinkedIn das erste Mal.
Ah, durch diesen Beitrag, den
ja, du ja, vorhin genau, genannt vor, hast. Vor, ich glaube, keine Ahnung, 6 Monaten oder so. Und davor war das halt immer so, ich habe mich krass geschämt dafür. Ich habe mich so krass dafür geschämt.
Weil es ein Rückschlag war und für dich irgendwo damit verbunden, dass du einen Fehler machst und dass du quasi Schwäche irgendwo gezeigt hast.
Ja,
Konsortium aus all diesen negativen Gedankengängen.
Weil ich mit ganz viel Lärm auch bei Warner rausgegangen bin. Weißt du, jetzt fickt euch, mach mein eigenes Ding und yeah, let's go und ihr könnt mir gar nichts. Der große Konzern will mir nicht gönnen und so, weißt du? Das war so das Mindset. Ich war in so einem, ich war in so einem rebellischen Modus drin.
Ja.
Und dann bin ich halt hart auf die Fresse gefallen damit und habe mich hardcore dafür geschämt. Wirklich, ganz
schön. Das ist 6 Jahre her. Wie alt bist du jetzt, Ali?
33.
Wow, in den Mitte 20ern ungefähr. Ja, Mitte, Ende 20.
Ja, ja, Mitte, Ende 20.
Krass, also du bist dort, dann davor warst du in China?
Genau.
Was sind so die Ursprünge? Also was sind so deine schulischen Ursprünge? Also wo, weil das klingt ja jetzt für die Außenwelt, für die, die dich vielleicht nicht kennen, so krass, was du so alles schon erlebt hast so in deinem Leben, aber wo bist du ursprünglich hergekommen? Also was war so dein Bildungsweg?
Also mein Bildungsweg ist der gewesen, dass ich eben nach meinem Abitur gedacht habe, so ey, was studierst du jetzt? Mhm. Was soll ich machen? Ich habe ein Wirtschaftsabitur gemacht. Ich fand irgendwie Wirtschaft immer ganz geil. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Das heißt, ich bin zu Hause habe ich Arabisch gesprochen, draußen habe ich Deutsch gesprochen. Mhm. Ich bin Migrationskind. Ich bin selber im Libanon geboren. Das heißt, ich hatte immer schon irgendwie so interkulturell hat mich immer Sachen, mich Dinge fasziniert. Und damals eben als Kind einfach schon der Film Rush Hour mit Jackie Chan und Chris Tucker. Und da habe ich das erste Mal mich mit der chinesischen Kultur auseinandergesetzt, weil ich fand Jackie Chan so geil und der ganze Film war einfach so. Der hat dem dem, ich kannte Chinesen, kannte ich nur von meinem Imbiss irgendwie, in meinem Dorf, wo es dann so China-Buffet gab, weißt du?
Was, all you can eat.
Genau. Was für so für Zehner kriegst du, so kannst du drei Familien einmal durchernähren. Und das fand ich so, das war das Einzige, was ich mit China verbunden habe. Mhm. Und dann habe ich diesen Film gesehen, dachte so, ich hole mir jetzt einfach ein deutsch-chinesisches Wörterbuch. Das habe ich als Jugendlicher schon dann immer mir durchgelesen. Meine Mutter dachte auch so, was ist mit diesem Kind los, ne? Ich habe dann auch so Stäbchen geholt, also chinesische Essstäbchen, yeah. Und angefangen, unsere Falafel zu Hause mit Stäbchen zu essen.
Nein.
Und mein Vater immer so, Alter.
Was ist mit dir?
Was mit dir? Das hat mich immer fasziniert. Und dann so nach dem Abi war so, weißt du was? Ich mache irgendwas mit Wirtschaft, weil ich finde Wirtschaft geil, mhm. Und irgendwas mit einer geilen Sprache. Und dann habe ich aus Zufall diesen Studiengang Wirtschaft und Kultur Chinas gefunden, mhm. In Hamburg.
Ja. Und war das mit so einem Auslandssemester verbunden dann irgendwie? Das?
Richtig, genau. Okay. Deswegen die Zeit in China, von der ich vorhin erzählt habe.
Ah, okay, okay.
Und dann habe ich das Studium angefangen. Das ist praktisch ein Mix aus Chinesisch, also Sinologie, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft.
Sprichst du Chinesisch?
Mhm. Ich spreche Chinesisch. Also wenn wir mit unseren chinesischen Teams und mit Pamela drüben sind, dann überlasse ich das Business Chinesisch und unseren Mitarbeitern, weil da verlasse ich mich nicht drauf.
Ja.
Aber ich kann casual mich ganz normal unterhalten und ich verstehe auch, ich würde sagen, 80%.
Wie reagieren Menschen in China, wenn du da hinkommst und du bist jetzt irgendeinem Restaurant und so bestellst auf deren Sprache und die sehen ja, du siehst ja alles andere als Chinesisch aus. Mhm.
Ich muss sagen, die sind, also bis heute, mittlerweile ist es ja nicht mehr so unbesonders, ne? Es gibt echt viele mittlerweile, die gutes Chinesisch auch können, so, und noch viel tausend besser als ich. Und auch bekannte Influencer, die das richtig gut drauf haben und so.
Ja, da gibt es sogar einen auf TikTok, der ist so blond und ne? Ja. Der rennt da rum und dann siehst du so, wie die.
Score, ja, ja.
Ja, wie die so Rapper. Voll. Ja, genau, wie die so voll irritiert sind, so, dass er perfekt Chinesisch redet.
Ja, nee, ich muss sagen, die Chinesen zeigen sich da einfach extrem dankbar. Jedes Mal, wenn wir dann so kleine Situationen, keine Ahnung, du sitzt im Taxi und du fragst dann irgendwie, hey, wann sind wir da? Oder wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, so anfängst, small zu talken und ein, zwei Sätze mal mit jemandem sprichst, dann hast du wirklich das Gefühl, dass die so, auch wenn ich weiß, dass meine Aussprache nicht die beste ist, ne, es gibt ja diese vier Betonungen und mittlerweile ist ja eingerostet bei mir und das merkt man halt so im Alltagschinesisch dann schnell. Trotz dieser Tatsache sind die halt dann so, ey, richtig cool, dass du Chinesisch sprichst und deine Aussprache ist richtig gut und du weißt eigentlich, ist sie eigentlich nicht.
Ja, ja, aber er schmeichelt dir so ein bisschen.
Genau, weil er vielleicht auch einfach, weißt du musst dir vorstellen, die Chinesen, die Leute sagen mal, ja, die leben so in ihrer eigenen Welt, das stimmt, aber die kriegen schon mit, wie der Westen auch mit einer bestimmten Arroganz auf die blickt, ne? Zumindest bis vor ein paar Jahren. Jetzt kippt das ein bisschen.
Ja, so, denn sie haben sich ein Standing aufgebaut, wenn man sich das so jetzt mal anschaut, ne? Auch allein Automobilindustrie alleine so, gegenüber Deutschland. Ja. War ja früher eher so das Thema Copycats, jetzt laufen sie den Deutschen den Rang ab.
Jetzt müssen sie die Autos verbieten in ihren inländischen Märkten, also in den USA kannst du kein BYD kaufen. In Deutschland glaube ich auch nur bedingt oder nur ein paar Modelle.
Ja.
Und wenn, dann mit entsprechenden Zöllen.
Ja, 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 weil die sonst zu günstig wären.
Ja, also, und einfach zu gut.
Ja, ja.
Zu gut für dieses Geld.
Also ich bin gestern das erste Mal, als ich gelandet bin hier in Dubai, wurde ich mit einem BYD-Taxi in mein...
Genial, ne?
Alter, ich kam rein, ich dachte mir, was ist das für ein Interior? Wie sieht das von innen aus, so, ne? Von außen so eine Mischung aus einem Taycan und einem Tesla, so vom Look her so ein bisschen, so diese Limousine. Ich war positiv überrascht, so. Also krass einfach.
Ja.
Ja. Und dann hast du dein Studium fortgeführt, ne? Mit China aus.
Genau, richtig. Ich habe mein Wirtschaft und Kultur China Studium beendet und hab dann direkt eine Zeit angehangen in China, habe dann bei einer Solarmodulfabrik gearbeitet. Die haben, das war zu dem Zeitpunkt der zweitgrößte Produzent von Photovoltaikanlagen.
Ach krass.
Genau, da habe ich erst ein Praktikum gemacht und dann bin ich danach noch in China geblieben und habe da einfach Zeit verbracht, um so ein bisschen mein Chinesisch zu verbessern, aber auch so richtig in der Kultur anzukommen, weißt du? Weil egal, was man dir im Studium lehrt, man kennt das ja im echten Leben, ist immer alles anders. Ne? Und immer erlebst du die Dinge noch.
Theorie und Praxis.
Voll. Und das wollte ich da nochmal so ein bisschen auf die Probe stellen. Ja, und dann führte eins zum anderen. Heute sind wir da natürlich sehr breit aufgestellt, auch mit einem Unternehmen und Mitarbeitern und der Tochtergesellschaft, mit Pamela zusammen und so. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ey, das war alles geplant. Das war alles irgendwie lucky und dann noch nicht nur Glück gehabt, sondern auch so ein bisschen timing-wise oftmals der richtige Moment gewesen.
Okay, wie ging es dann weiter nach dem Studium?
Nach dem Studium bin ich eben, wie gesagt, zurück in die Medienbranche, also zu Warner Music.
Ah, das war dann direkt nach dem Studium?
Direkt zu Warner? Ja, genau. Ich wollte ja, eigentlich wollte ich ja so eigentlich wollte ich so Import-Export machen.
Okay.
Was soll ich dich klischeehaft?
Ich wollte gerade sagen, Schublade auf.
Libanese.
Libanese, Import-Export. Kein Problem.
Ankauf, Verkauf.
Papa ist stolz auf
dich. Ja, ja. Darauf hatte ich echt Bock. Ich wollte so, das Ding ist, ich habe damals so, ich weiß nicht, welche EM das war, aber das war die erste EM, wo so HDTV auf einmal groß war.
Mhm.
Und die Leute hatten alle so, da stand überall HD ready. Das waren so 720p, das ist ja die Auflösung damals.
Ja.
Problem war, die Leute hatten keine HDMI-Kabel.
Ach, geil.
Genau, also jeder wollte HDTV, aber die Leute waren noch auf SCART-Kabel. Weißt du?
Ja.
So, und viele wussten nicht, okay, und ich war so ein Tech-Nerd damals. Ich wusste, ey, die brauchen alle HDMI-Kabel. Und hab dann angefangen bei, was heute Alibaba ist zum Beispiel. Damals gab es andere Plattformen in China, yeah, andere Webseiten. Und habe angefangen dann mit jungen Jahren, ich war glaube ich 15 Jahre alt oder so, HDMI-Kabel zu importieren.
Nach Deutschland?
Nach Deutschland, genau. Habe mein Taschengeld gespart, habe HDMI-Kabel importiert und haben sie bei eBay dann vertickt, bis ich am Ende herausgefunden habe, das durfte ich gar nicht, weil du da irgendwie eine Gewerbe für brauchst und Sachen machen musst. Ich habe es einfach so...
Ohne Gewerbe?
Ohne nichts.
Stark.
Einfach mit Privatname, 15. Genau.
Kein Problem, bist eh nicht haftbar.
HDMI-Kabel. Und da habe ich so gedacht, oh, darauf hätte ich Bock, so Ankauf, Verkauf. Und dann war so der Hintergedanke, weißt du, studierst du Chinesisch und dann bist du so ein Inside-Man und brauchst nicht noch drei Mittelsmänner, die dir irgendwie, die, wo jeder 20% kassiert und der Preis am Ende beschissen ist.
Ja, ja, kenne ich. Kenne ich aus meiner Zeit, wo ich bei einer Messe gearbeitet habe, waren wir auch in China und hatten da so Kooperationspartner. Mhm. Und du weißt halt nie, was da hinter deinem Rücken noch passiert, wenn du die Sprache nicht verstehst, ne? Was die untereinander mauscheln.
Richtig.
Ja, ja.
Richtig. Und da dachte ich so, da habe ich einen strategischen Vorteil. Naja, auf jeden Fall zurück nach Hamburg gekommen, bei Warner gearbeitet, Medienbranche. Ja, und der Rest ist Geschichte.
Okay, abgefahren.
Ja.
Und dann hast du da hast du das aufgebaut, diese Sparte Influencer-Marketing, ja, bei Warner?
Ich würde sogar behaupten, also ich will jetzt nicht abgedroschen klingen oder so, aber mit dem Pamela-Case, ich meine, der Pamela-Case hat Stand heute die von Warner monetarisierten Workouts von Pamela.
Ja.
Also Warner ist ja im, also Pamela ist ja im Warner MCN.
Mhm.
So. Und die von ihr monetarisierten Videos, die haben über 1 Milliarde Aufrufe. Das sind teilweise, die Workouts haben teilweise mehr Aufrufe als die Musikvideos der Künstler. Und teilweise ist es so, es gibt Leute, die gehen zu den Konzerten der Künstler und es kommt ein Song und dann tanzen sie nicht irgendwie einen Tanz, sondern Pamelas Workout im Publikum.
Was?
Weil sie so krass darauf konditioniert sind. Und die ganze, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt haben die sich diesen Case angeguckt und haben gesagt, genial. Hier hat man es geschafft, Musik einzubinden, was maximal unterschwellig ist, ne, weil du musst das Video ja auch durchschauen, weil du ja einen Workout machst. Du kannst ja nicht skippen.
Nee.
So, das heißt, das ist non-skippable.
Ja.
Es ist generisch. Es sieht nicht wie ein Advertisement aus.
Sondern wie ein organischer.
Wie ein organischer Content-Piece. Und damit hast du so alle drei wichtigsten Punkte eigentlich in einer geilen Influencer-Kampagne kombiniert.
Gab's diese Form von Influencer-Marketing weltweit irgendwo vorher?
Nein. Danach kamen ganz viele.
Dann hast du es ja wirklich, also kann man sagen, etabliert irgendwie so worldwide, ne, aus Deutschland aus.
Es gab immer wieder so einzelne Streamer, die haben lizenzpflichtige Musik genutzt, aber sehr punktuell. Aber so in der Form, wie Pamela das gemacht hat, niemand auf der Welt.
Mhm. Also eine Sache, die mir jetzt ganz krass auffällt bei dir, wie gesagt, ich habe dich ja zu der Zeit kennengelernt, wo du 20 Kilo mehr auf den Rippen hattest. Du hast, seitdem du abgenommen hast, auch durch die LinkedIn-Postings, wir haben uns ja jetzt schon im Mai das letzte Mal gesehen in Hamburg, bei dem Side-Event von euch, Synergy, OMR-Side-Event, du hast eine ganz krass andere Energy. Also es ist abgefahren, wirklich. Ich kenne dich noch zu der Zeit, wo du mehr hattest und ich sehe dich jetzt auch an den Bildern, auch in Hamburg, auch jetzt gerade vor mir, das ist, als ob ein anderer Typ vor mir sitzt. Du hast eine ganz andere Energie, eine ganz andere Ausstrahlung und eine ganz andere Wirkung. Ist das eine Transformation gewesen, nicht nur Gewichtabnahme, auch hier oben das, was passiert ist bei dir, dass viele Dinge abgefallen sind von deinen Schultern, diese Last, die du mit dir getragen hast, die Jahre?
Ja, 100%. Also guck mal, du musst dir vorstellen, ich komme aus einem Elternhaus, wo Erfolg alles ist. Also wir sind als Einwanderer, als wir in Deutschland angekommen sind, hat mein Vater uns zur Seite genommen, wir sind fünf, ich bin der Jüngste und ich erinnere mich noch daran und hat gesagt, Leute, wir sind in diesem Land angekommen, um eine bessere Zukunft zu haben. Das heißt, wenn irgendeiner von euch sich jetzt hier hinsetzt und nichts tut oder rumschmarotzert oder so, dann bin ich umsonst irgendwie komischen Wegen in irgendwelchen Anhängern und Trucks und Booten in diesem Land gelandet. So. Das heißt, dann hat sich diese Flucht nicht gelohnt. So, also ihr entehrt mich, wenn ihr praktisch jetzt versagt oder wenn ihr nicht erfolgreich seid. Und so sind wir halt alle durchgedrillt worden. Ne?
Also, hast du Geschwister?
Ja, ich habe 4 Geschwister. Sag ich ja, wir sind zu 5. 4 Geschwister.
Ah,
ja.
Okay, wow.
Genau.
In welchen Weg haben deine Geschwister eingeschlagen?
Das sind alles Kaufleute. Der eine ist Gastronom, der andere macht Autos, der andere ist in der Schiffsreederei oder Schiffsindustrie tätig. Mhm. Also alles hart arbeitende Menschen, die wirklich Maluchen, also Malucha.
Ist Papa Malucha. Stolz auf euch jetzt?
Ja, schon.
Ja?
Ja, schon.
Also habt ihr ihn nicht entehrt?
Zum Glück nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, ja, weißt du, du musst dir vorstellen, ich bin jetzt 33, ich bin relativ spät unternehmerisch erfolgreich geworden. Ich bin jetzt nicht, ich kenne Kollegen, die sind 23, 22, die sind viel, viel erfolgreicher und schneller erfolgreicher geworden als ich. Aber für uns oder für mich war das so, ich habe immer gedacht, okay, ich muss meinen Vater stolz machen. Und wenn ich keinen unternehmerischen Erfolg habe, dann ist mein Vater nicht stolz auf mich. Das war so eine Sache, die ich ewig lang mit mir rumgeschleppt habe. Und die konnte ich erst vor 3 Jahren richtig ablegen. Und so verstehen, hör mal zu, es geht nicht immer nur um Erfolg, 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 sondern es geht vor allem darum, dass du mit dir selber im Reinen bist. Und wenn du mit dir selber im Reinen bist, dann kannst du auch jedem, der dir gegenübersteht, begegnen und mit dem, was du schon mitbringst, überzeugen, wenn du von dir selber überzeugt bist. Mhm. Und jetzt ist der Erfolg da und ich glaube, ich musste den erst bekommen, um zu verstehen, dass das nicht alles im Leben ist, weißt du? Und das hat in mir ganz viel ausgelöst. Auch so diese Selbstreflexion zu haben und auf Schritte, die gar nicht so lange her sind, zu blicken und sagen, Alter, da hast du Kacke gebaut. So, da hast du richtig...
Also dir selber die Schuld auch irgendwo eingestehen, wo du früher gesagt hast, so fickt euch alle, hier richtig. Der Rebell, von dem du vorhin gesprochen hast.
Ja.
Zu sagen, hey... Ich war vielleicht doch auch ein bisschen mit dran schuld an der ganzen Misere.
Ja, richtig. Und ich glaube, das ist so ein, man nennt das so Generational Trauma, wenn das so von Generation zu Generation immer weitergegeben wird. Ne?
Dieses Gedankengut.
Genau. Mein Vater hat das ja von seinem Vater und so weiter. Da ist immer so eine gewisse Leistungsdruckkultur entstanden, die immer weitergegeben wurde. Mhm. Und ich habe dann eben irgendwann festgestellt, okay, unternehmerischer Erfolg ist geil, aber wenn du richtig erfolgreich sein möchtest und auch selbstreflektiert sein möchtest, dann musst du da drüber stehen können. Und dann musst du auch verstehen, wenn Sachen vielleicht nicht gut funktioniert haben. Und dann kannst du nicht immer nur geil und gut sein. Da muss man mal was Beschissenes gemacht haben oder irgendwas muss mal nicht funktioniert haben. Mhm. Und du darfst dich dafür nicht schämen. Das ist halt vor allem so.
Das ist das Wichtigste, glaube ich. Aber das Problem mit diesem Schamgefühl, wenn was nicht funktioniert, ist ja auch so, dass wir diese Null-Fehler-Kultur haben in Deutschland ein Stück weit. Das prägt dann ja auch. Du bist ja in Deutschland weitestgehend aufgewachsen.
Ja.
Und dann ist es ja eh bei uns so, was ja in Amerika ganz anders ist. Da ist es ja so dieses so, ja, machst du Fehler, geil, fällst du hin. Also du musst ja mindestens 3 Mal auf die Fresse gefallen sein, um dann irgendwie als erfolgreich angesehen zu werden. Ist halt bei uns ganz anders. Bei uns darfst du dir keine Fehler erlauben, weil das ist ja ach so schlimm. Aber es ist ja eigentlich völlig Banane. Denn das prägt dich ja genauso. Also ich gehe jetzt auch von mir aus, die letzten 14 Monate waren auch nicht so einfach, aber es hat ja trotzdem was mit dir gemacht. Da passiert ja was.
Richtig.
Siehst du rückblickend natürlich dann immer nochmal anders, wie in dem Moment natürlich, wo es dann schlussendlich passiert.
Ja.
Wenn du das jetzt zum Beispiel wie bei dir Jahre später, dann sagst du, hey, warte mal, irgendwie hast du ja dann noch Scheiße gebaut.
Man darf das nicht verwechseln. Ne? Das eine ist, glaube ich, selbstreflektiert genug sein und zu verstehen, dass eben Dinge, die du früher gemacht hast oder Dinge, die du mal getan hast, nicht falsch waren, aber zumindest eine Lehre draus ziehen musst und nicht immer sagen kannst, du bist unfehlbar.
Ja.
Weil dieser Anspruch, unfehlbar zu sein, der kommt ja aus so einem Kulturkreis oder die Art, wie ich sozialisiert wurde. Mhm. Du darfst keine Fehler machen.
Ja, ja.
Du darfst nichts falsch machen.
Ja.
Du darfst nicht versagen. Aber alles, was du als Unternehmer lernst, ist ja das Gegenteil.
Richtig. Also jeder Tag ist ja ein neuer Struggle.
Richtig,
so, ne? Also, und das Krasse als Unternehmer ist, kein Tag ist wie der andere. Das klingt jetzt auch vielleicht abgedroschen oder so, soll jetzt auch kein Glückskeks-Zitat sein, aber ich glaube, jeder Unternehmer wird dazu sprechen und sagen,
korrekt.
Absolut.
Und Setbacks oder, ich sag mal, Fehler passieren im Kleinen und im Großen. Ne? Du hast mal vielleicht täglich was Kleines, was dich zurückwirft oder mal was ein ganz großes Ereignis. Aber damit eben umzugehen, das hat mich so viele Jahre gekostet. Das musste ich richtig lernen.
Fühle ich. Ja. Kenne ich zu gut. Ich bin ja auch so mit dieser Kultur aufgewachsen. Ne?
Als, du bist auch Kroate oder so, ne?
Ja, kroatische Wurzeln.
Ja, stimmt.
Ne? Und dann ist auch so, hey, du musst integriert sein. Meine Mutter hat auch so dieses Gedankengut. Bei mir ging es ja nochmal einen Schritt weiter. Bei mir war es ja immer so, meine Mutter hatte dieses Mindset, du musst jedem gefallen, jeder muss dich mögen, du musst everybody's darling sein. Das hat aber psychisch natürlich mit mir auch irgendwo was gemacht, weil du ja niemals du selber bist.
Richtig.
Ja? Und
so People-Pleaser wärst du dann.
Genau. Ja. Und das hat auch dazu gesorgt und noch ein paar andere Einflüsse, dass ich halt relativ früh, so mit 17, meine ersten Panik, Angst und Depression so gekriegt habe. Das hat mich über Jahre begleitet, bis ich dann in Therapie gegangen bin. Und dann so das Dasein als Papa, als mein Sohn auf die Welt kam, hat so vieles in mir bewirkt. Und irgendwann habe ich gemerkt, je mehr ich mich auf mich selbst konzentriert habe, umso weniger dieses so, ey, ich muss dir gefallen, nie Nein sagen, immer Ja sagen zu allem, umso mehr ging es mir psychisch besser, witzigerweise. Mhm. Ne? Weil du einfach dann immer mehr zu dir selber gefunden hast und das dazu beiträgt irgendwann so, dass diese psychischen Belastungen, die irgendwann da sind, weil du eben nicht du selbst bist, abgenommen haben. Und dann du irgendwo auch immer ruhiger wirst und entspannter und Dingen auch einfach anders begegnen kannst schlussendlich.
Ja, ja. Viele, ja, oftmals kommt die Erkenntnis mit dem Alter, ist einfach so. Ne?
Ja, und dann ist halt in Kulturkreisen, glaube ich, auch wie bei uns, so psychische Probleme, die werden halt so, naja, komm.
Was ist das denn?
Stell dich mal nicht so an, hier, geh mal, mach mal Sport.
Ja, genau, mach mal Sport.
Schieb das mal zur Seite, stell dich mal nicht so an hier, ja, so, ne? Psychisch, stell dich mal nicht so an. Mhm. Ja, ja, also das ist eh bei uns so im Ausland oder so in verschiedenen Kulturen so ein No-Go, oder da wird nicht groß drüber geredet, so psychische Probleme, aber das.
Kein Platz auch für Schwäche.
Kein Platz für Schwäche. Und ich glaube auch trotz allem, ältere Generationen, die leiden auch krass drunter. Hin und wieder oder immer mehr. Aber da wird halt nicht offen drüber geredet. So, ne?
Ja.
Das schleppst du halt so dein Leben lang mit.
Ja.
Diesen Ballast. Und das ist halt absolut, absolut scheiße. Und dann wird halt dieser Teufelskreis, von dem du vorhin auch gesprochen hast, so immer von der einen zur nächsten Generation weitergegeben. Und ich habe so den Anspruch an mich, auch was meine Kinder angeht, so diesen Teufelskreis zu unterbrechen und sagen jetzt, nee, ich mache das eben nicht wie meine Mutter oder meine Eltern, sondern
anders einfach.
Anders einfach.
Oder ja. Ich will dir mal ein Ende setzen. So
ja.
Ein bisschen, ne? Ja.
Richtig.
Spannend.
Absolut. Ja, und dann schlussendlich haben sich die Tore geöffnet nach Warner mit Pamela. Und dann seid ihr den Weg gemeinsam gegangen.
Genau, richtig. Pamela und ich haben eine gemeinsame Agentur.
Mhm.
Die heißt Progress mittlerweile.
Mhm.
Und in der.
Sie hieß früher Get It Done, glaube ich.
Genau, richtig. Progress heißt, wir haben uns umfirmiert praktisch. Und wir sind eine internationale Influencer-Marketing-Agentur. Wir managen über 100 Millionen Follower weltweit. Davon der Großteil in China, einen sehr, sehr großen China-Bezug. Und sind auch andere Künstler bei uns unter Vertrag, außer Pamela. Es sind in der Anzahl 5 Stück. Das klingt zwar wenig.
Ich wollte gerade sagen, aber dafür müssen die groß sein.
Ja, sehr große Mandate. Sprechen. Sehr große Einzelmandate. Und der Approach ist immer gewesen, wir wollen praktisch Influencer signen oder unter Vertrag nehmen, mit denen wir mehr als nur klassische Werbeanzeigen schalten können und mit Sponsoren arbeiten, sondern wir wollen praktisch Unternehmen mit denen aufbauen.
Mhm.
Und so haben wir heute mittlerweile mit Nona Kanal, mit Pamela selbst, aber auch noch mit anderen Creatern verschiedene Firmen im Bereich Food and Beverages, Textil, digitale Produkte, so praktisch wie so neue Zweige, die wir aufgebaut haben.
Was eigentlich sehr, sehr gut ist, der Gedankengang, weil ich bin ja jetzt seit 5 Jahren selbst in der Creator Economy unterwegs und ich glaube, das Fatalste, was ein Influencer machen kann, ist es, sich nur auf Werbekooperationen zu verlassen,
ja,
weil da hast du das Problem mit der Abhängigkeit.
Ja.
Ne? Das ist ja nicht planbar. Und natürlich ein riesengroßes Thema, und das war mir schon von Anfang an bewusst, irgendwann ist dein Hype vorbei.
Ja, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich war jetzt vor kurzem auf zwei Panel-Talks, einmal auf der DMX-Co und einmal auf dem Business Creator Summit, und in beiden wurde mir dieselbe Frage gestellt, und zwar: Was ist mein Take für die nächsten 3 Jahre der Influencer Economy? Yeah. Und ich bin fest davon überzeugt, dass eben die Influencer Economy krass kollabieren wird in den nächsten 3 Jahren.
Mhm.
Es werden nur noch relevant sein, entweder die nischigen Influencer, die wirklich ihre Nische haben, so jemand wie du zum Beispiel, Immobilien, das ist eine Nische, man weiß, wofür du stehst, oder aber Superstar-Influencer, also wirklich die Ronaldos dieser Welt, die großen Influencer. Yeah. Und die ganze Mitte wird zusammenbrechen. Und zusammenbrechen heißt nicht, dass die Kanäle verschwinden. Zusammenbrechen heißt, dass der Werbetreibende immer weniger Interesse an diesem Mittelteil haben wird.
Ja, an diesen Influencern, die irgendwie alles machen und nichts
kriegen. Richtig, genau. Die eben keine Nische sind und keine Superstars sind. Dieser Bereich, wahrscheinlich 98% der Influencer sind, der wird sehr, 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 sehr krass kannibalisiert werden. Und der Grund dafür ist, dass Werbetreibende eben diese Leute alle ersetzen können. Das sind ja ersetzbare Leute.
Ja.
Du kannst ja, du hast ja von dieser Mittelbereich, da sind ja, der Großteil ist ähnlich. Mhm. Ist alles immer nicht zu sehr nischig, nicht zu groß, irgendwie in der Mitte, irgendwie bezahlbar, und die sind alle austauschbar. Das heißt also, ein weiterer Grund, warum du auch als Creator in der betroffenen Bubble Unternehmen aufbauen solltest und musst, ist, nur so kannst du eigene Kundendaten sammeln. Die Leute reden immer von Follower. Aber die einzigen Follower, die du hast, sind nicht deine Follower, das sind Metas Follower.
Ja,
das sind,
oder von TikTok.
ByteDance Followers, das sind Googles Followers. Das sind nicht deine, das sind nicht deine Kundendaten.
Ja,
das,
ja, eben.
Du hast ja irgendwie sicherlich ein eigenes CRM.
Habe ich.
So, und ich sage zu jedem Influencer, bau dir dein CRM. Es ist so einfach, weißt du, selbst wenn du einfach nur eine Landingpage einrichtest, wo jemand seine E-Mail-Adresse ein.
Ja, ja. Ich habe auch so 128.000 Kundendaten gesammelt die letzten Jahre.
Und die Leute die wissen nicht, was für eine Wertigkeit das hat, wenn du deine Kunden selber unmittelbar erreichen kannst. Mhm. Und über E-Commerce kannst du es halt ganz geil spielen. Weil über E-Commerce kannst du einem Influencer eine Möglichkeit geben, diese Reichweite, die er eben aufgebaut hat, auf all diesen Kanälen, zentral abzufangen und in einem Produkt zu erreichen. Und deswegen sage ich zu jedem Creator, das ist das A und O. Sobald du bekannt wirst, ist das, was dich, wenn du morgens aufstehst, muss das dein erster Gedanke sein. Und wenn du abends spät ins Bett gehst, das Letzte, was du denkst. Und nicht, welche Werbepartner habe ich morgen, übermorgen.
Hundertprozentig, ja. Ja, das ist witzigerweise auch das, was ich schnell gelernt habe, so, dass die Follower auf den sozialen Medien, zumal, das ist jetzt auch ein ganz interessanter Punkt, dadurch, dass sich die Algorithmen ja geändert haben und es völlig gleichgültig ist, wie viele Follower du hast, es geht ja mittlerweile nur noch um dein Content-Piece. Ja, also außer jetzt so Superstar-Follower, von denen du sprichst, oder Leute, die ja wirklich bekannt sind, irgendein Montana Black oder ein Eli Geller oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Aber die Algorithmen, wenn ich jetzt überlege, als ich vor 5 Jahren angefangen habe, war es ja ganz anders. Jetzt orientieren sich ja alle an TikTok so ein bisschen. Ne? Jetzt geht es ja nur noch, wie geil ist dein Content-Piece? Und dann kannst du auch mit 30 Followern genauso viral gehen wie einer mit 1,1 Millionen.
Richtig. Ne?
Das heißt, du bist auch da schon austauschbar. In Summe.
Mit jedem auf der Welt eigentlich.
Mit jedem auf der Welt. Ja, du konkurrierst mit allen. Das gibt's nicht mehr. Ja. Ne? Du konkurrierst mit allen, und ich habe sehr, sehr früh gelernt, erstens, mich so ein bisschen Kopf frei zu machen von diesem Creator-Dasein. Liegt vielleicht auch an meinem Alter irgendwie, dass ich das so ein bisschen anders angenommen habe. Fairerweise wäre das vielleicht vor 15, 20 Jahren passiert, wäre ich durchgedreht. Aber ich habe irgendwann gelernt, so, hey, ich reduziere mich nicht auf das, was ich auf den sozialen Medien bin, falls irgendwann mal das wegbricht, dass ich nicht einen psychischen Kollaps bekomme. So, ne? Also du weißt ja selber sicherlich, wie das ist, wenn du Content Creator kennst oder irgendwelche Influencer, die dann eben nicht mehr diesen Hype haben und so, das, was es ja mit deiner Psyche macht. Und auch, dass ich das immer für mich genutzt habe als Vehikel für mein eigentliches Business, ne? Um halt eben Leads zu sammeln, die Immos kaufen, die dies machen, das machen, um da hinten raus das zu produzieren, dass ich eben nicht auf Werbepartner.
Du machst das, glaube ich, super. Also ich glaube, das Nischenthema, damit trumpfst du halt sofort. Ich würde jeder, der heute Creator werden möchte, würde ich zuallererst sagen, ey, nimm mal einen Stift und Zettel in die Hand und schreib mal wirklich auf das Blatt, was dich persönlich als Privatperson interessiert. Intrinsisch interessiert. Mhm. Weil was die meisten neigen, ist ja, die gucken, was funktioniert geil auf Social Media.
Ja.
Und dann gibt es eben ganz viele Kanäle, die durch ganz oberflächlichen Content extrem viele Likes und Views und so haben. Aber das wird dich langfristig erstmal nicht glücklich machen, und zweitens wirst du damit nicht lange leben können. Mhm. So, du wirst das ein paar Jahre machen können, aber irgendwann ist die Zeit vorüber und es ist nichts mehr da. Also wirklich, wie in deinem Beispiel zu sagen, ey, ich interessiere mich oder habe vielleicht auch einen akademischen Background, ich weiß bei dir gerade nicht, aber zum Beispiel einen akademischen Background im Bereich Immobilienwirtschaft oder so, ich interessiere mich auch für das Thema, ich möchte darüber reden. So. Und wenn du das machst, dann hältst du es auch lang genug aus. Ne? Weil,
ja klar, weil ich mich ja tagtäglich damit beschäftige.
Richtig,
deswegen,
im Privaten.
Im Privaten, deswegen tut mich das jetzt auch nicht irgendwie belasten oder so, diesen Content zu produzieren oder darüber zu sprechen oder wie auch immer. Gut, jetzt natürlich mit dem Podcast-Format, das ist jetzt eine Sidequest, da ist jetzt noch was Neues entstanden. Aber da muss ich fairerweise dazu sagen, es war dann auch wirklich so, dass ich jetzt eines Tages wach geworden bin nach so 2300 Kurzvideos, die ich aufgenommen habe die letzten 5 Jahre, gesagt habe, ich brauche irgendwie eine neue Herausforderung.
Ja.
Ne? Ich brauche was Neues, und ich muss mich immer wieder auch neu erfinden. Das ist auch so ein Ding von mir. Ich muss mich ins kalte Wasser schmeißen, weil wenn ich zu gemütlich werde, weil ich diese Rolle perfekt beherrsche, da macht es mir keinen Spaß mehr.
Ja, ich glaube dir das. Und vor allem, aber das ist etwas, was vielen Influencern nicht gelingt. Also du bist sehr vielen Influencern voraus in zwei Dingen. Das eine ist, du weißt, was dich interessiert. Ja. Das klingt banal, ne? Ja. Aber frag mal von 10 Influencern 8, wofür sie sich privat begeistern oder interessieren. Mhm. Du wirst dich wundern, wie dünn die Antwort ist. Du wirst dich wundern, wie dünn die Antwort ist. Das zweite ist, du forderst dich neu heraus.
Ja.
Das ist auch eine Disziplin, die viele Influencer nicht können. Mhm. Die können nur ganz lange das machen, was sie einmal gut gemacht haben. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann probieren sie dasselbe woanders. Auf einer anderen Plattform oder in einem anderen Setting, weißt du?
Ja.
Aber so aus Comfort Zones rausgehen, das fehlt viel. Man darf auch nicht vergessen, das ist auch etwas, was so viele bewundern immer, Influencer und so. Mir tun ganz viele leid, weil...
Du hast ja einen ganz anderen Blick drauf. Lass mal die Kameras weg, lass mal die Videos weg, lass mal die Follower weg und dann siehst du den Menschen.
Richtig.
Und du lernst ja die meisten von einer ganz anderen Seite kennen und da kannst du auch ganz anders davon sprechen.
Also guck mal, das Problem ist ja folgendes. Ganz viele Creator werden zu jung erfolgreich. Es gibt Creator, die sind 16, 17, 18 Jahre und
also Lisa und Lena damals zum Beispiel.
Genau, und auf einmal müssen sie Unternehmer sein. Ja. Stell dir mal vor, wir beide sind mit 15 Unternehmer.
Ich bin noch ein halbes Kind.
Ja, so. Verstehst du? Und dann hast du aber das Problem, wir haben vorhin doch gesprochen über Fehler machen.
Ja.
Und wie wichtig das ist, Fehler zu machen. Ja. Das Problem ist, du bist ab dem Zeitpunkt ja in der Öffentlichkeit.
Ja.
Das heißt,
und alle Augen sind auf dich.
Du kannst nicht einfach einen Fehler machen. Die Konsequenzen sind gigantisch. Das bedeutet also, die kommen gar nicht in so eine Art Trial and Error, nennen wir das in der Wirtschaft. Also du kommst nicht in den Modus, wo du sagst, ey, ich erlaube mir jetzt irgendwie dreimal einen Fehler, damit ich es am Ende genau richtig mache. Mhm. In diesem Modus können die gar nicht kommen.
Nein.
Und
die werden ja auch so gedrillt. Ne?
Exakt, genau. Und ganz viel Angst auch zu haben vor diesen Fehlern, die passieren.
Ja.
Und deswegen, das ist so die Sachen, die einfach auch ein großer Nachteil sind als Creator. Vor allem, wenn man jung erfolgreich geworden ist.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ja, jetzt hast du aber 5 Leute bei dir in der Agency, die über 100 Millionen Follower in Summe haben. Und wie viele davon sind aus Deutschland und wie viele im Ausland jetzt? Weil du gesagt hast, China ist auch mit dabei.
Also, die Frage ist, ist der Wohnsitz der Person in Deutschland oder meinst du die Reichweite?
Dann haben wir mal beides.
Also an Reichweite gemessen sind wir eigentlich eine chinesische Agentur.
Echt?
Ja.
Okay.
Unsere Gesamtreichweite ist zu 70% chinesisch.
Und die anderen 30?
Die anderen 30 verteilen sich auf Dach und wir nennen das andere Länder. Sonstige, also du hast ja selber
erzählt, da
wird die Clusterung immer,
genau,
immer
kleiner. So die Mainländer und dann halt Sonstiges.
Also so 70% chinesisch, 30% Dach. Genau.
Ja, also beiläufig habe ich das so mitbekommen, was du unter anderem gemacht hast, oder ihr, du und Pamela.
Ja.
Mit Food and Beverage. Also ihr habt ja das Getränk rausgebracht.
Superpop.
Ja. Warum habe ich davon mitbekommen? Denn...
Oh, jetzt wird's spannend. Lass uns über die... So, das war das Intro. Jetzt reden wir über die spannenden Sachen.
Warum habe ich davon mitbekommen? Das Getränk an sich ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ne? Ich habe gesehen, du hast gegründet, dann hast du einen Post gemacht auf LinkedIn, ne? Die Firma gegründet, dann kenne ich Patrick Dietz auch noch persönlich, hier von Unibev, der Abfüller.
Ja.
Und habe das gesehen so und ich so, okay, cool, Ali, fleißig wie immer, der stampft eine Firma nach der anderen raus, wie andere irgendwie zu McDonald's gehen.
Ich weiß, hast du mir geschrieben damals, ich erinnere mich noch, bei Instagram.
Genau. Ja. Und dann ging ein Shitstorm los, ne, wo es darum ging, dass so eine kleine Firma, die das ähnliche Getränk macht, in einer anderen Aufmachung, gesagt hat so, ihr habt denen die Idee geklaut.
Ja.
Und dann habe ich das einfach von außen beobachtet und habe dann zum Schluss für mich festgestellt, ihr profitiert beide davon. Mhm. Also, wenn man das einfach aus der Vogelperspektive betrachtet, völlig keine Gefühle, ne, außen vor lässt, dann ist das passiert. So, wer ist der Verlierer? Es gibt keinen.
Ja, richtig.
Es gibt keinen.
Ja, also guck mal, das Thema ist ja folgendes. Es ging gar nicht so am Ende, weil, also, schöne Grüße an Noor Idelbi von Poppet. Wir haben Khair gemacht, so wie ein Rapper jetzt sagen. Wir haben Frieden geschlossen, wir haben die Probleme geklärt. So, das heißt, ich kann. Die
Verkaufszahlen gingen beide. Ist gut, wir können Frieden
schließen. Ja, genau. Ich kann jetzt praktisch sehr reflektiert darüber sprechen. Du musst dir vorstellen, das habe ich. Und ich mache das schon viele Jahre und ich habe schon viele Shitstorms erlebt. Du hast auch einen großen Shitstorm erlebt. Und eine Sache, die ich in diesen ganzen Shitstorms, und es waren, glaube ich, schon ich direkt betroffen oder mein Umfeld waren bestimmt 7 oder 8 und indirekt 10, 15, die ich schon selber auch erlebt habe, gesehen habe und auch unmittelbar währenddessen Kontakt zu den Protagonisten hatte. Mhm. Eine Sache, die man verstehen muss, ist, es geht heutzutage nicht mehr darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, wie man glauben will.
Ja, ja. Sogar wenn du beweist, ja. du hast Recht, wenn du quasi hier ist das Schreiben, das beweist, ich habe Recht, wird es immer noch jemandem gegenübergehen und sagen, ich glaube dem aber nicht.
Ja, und das ist genau dasselbe Phänomen. Ich glaube, das ganze Thema hat sich eben so aufgeschaukelt, weil es Leute gab und Meinungsinfluencer, die eben ein Narrativ
befeuert haben. Also ich kann das ganz simpel runterbrechen. Es gibt ein Produkt, da stecken so Studis dahinter, ne? Das sind so die Linken und dann gibt es die Kapitalisten, Hip-Hop, ja. Pamela Reif.
Interessante Ansicht.
Pamela Reif, ja, und hier und das ist so rechtsorientiert, weil es gibt ja keine Mitte mehr in unserer Gesellschaft. Es gibt ja nur noch links und rechts. Genau. Dann gibt es die zwei Parteien, das sind die Kapitalisten, die wollen dieses kleine Startup kaputt machen. Nein, da müssen wir unterstützend tätig sein. David gegen Goliath.
Ja, das hat funktioniert. Also am Ende des Tages sind tatsächlich auf beiden Seiten, also auf der Pop-It und auf der Super-Pop-Seite, Sachen nicht richtig gelaufen, das muss man einfach sagen. Mhm. Ne? Sowohl in der Kommunikation, als es schon praktisch zu spät war. Mhm. Man hat viel zu spät miteinander geredet. Das war einer der größten Fehler eigentlich. Und das andere ist einfach, Unwahrheiten haben irgendwann so eine Eigendynamik angenommen.
Ja, das ist wie stille Post.
Genau, dass du auch nicht mehr, dass zum Beispiel weder Pop-It noch Super-Pop das einfangen konnte. Das war schon draußen, es hat sich schon repliziert, es wurde schon 100-mal modifiziert und wurde so schnell verbreitet, dass du nichts mehr machen konntest.
Da siehst du, wie krass Social Media ist, was das für Dynamik annehmen kann.
Und deswegen, also ich glaube sowieso, die nächste oder... Wenn da draußen irgendwo einer ist, der sowas kann, ich glaube, was richtig was richtig krass wäre, wäre so eine Art Krisen-PR-Manager, aber nicht für klassische PR, sondern so ein Gen Z-Guy, so ein Gen Z-Type, weißt du? Ja. Gen Z-Krisen-PR-Manager, der genau sowas versteht und auch sowas wie, der auch versteht, dass so Narrative oftmals nur mit Öl gegossen werden, wenn du probierst, sie in irgendeiner Weise zu relativieren. Mhm. Und ich glaube nämlich, diese Welt von Social Media und das Thema Wahrheit und Social Media, das sehen wir in der Politik mittlerweile. Ne? Politiker machen mittlerweile ihre Kampagnen alle auf TikTok. So, wir haben gerade gesehen, dass ein Mayor in New York, Sohran Mamdani,
der erste islamische
Bürgermeister. Genau, muslimische Bürgermeister. Ist Mayor Bürgermeister? Oder ist Governor?
Er ist schon Bürgermeister.
Bürgermeister. Okay.
Trump ist nicht erfreut, witzigerweise.
Ja, also, richtig. Aber
völlig crazy.
Aber was man da halt sagen muss, ich meine, guck dir die Kampagne an, ne?
Ey, jedes TikTok von ihm hat Millionen von Aufrufe. Millionen.
Das ist ein TikTok-Bürgermeister. Der hat das nur mit TikTok geschafft, seine Followerschaft zu mobilisieren, hat über 50% der Stimmen bekommen. Und was sagt uns das jetzt? Das sagt uns doch eine Sache. Die Regeln der neuen Medien sind andere als die Regeln der alten Medien.
Und die alten Medien haben immer ein Problem damit. Das merkst du immer wieder. Ne?
Also, ja, sicherlich.
Das merkst du.
Verständlicherweise auch.
Ja, klar. Sinkende Auflagezahlen, ne, von deren Magazinen, Zeitungen, auf Social Media passiert was natürlich. Die Relevanz von Menschen, also Menschen bekommen heute auch eine Stimme. Du kannst dich wehren. Du kannst dich zum ersten Mal wehren. Du hast die Möglichkeit, gegen Dinge, die gegen dich gesagt werden, dagegen dich zu stellen und hast auch da wieder mit 30 Followern, wenn du ein Video geil aufbaust, Hook, hier, dies, das, Call to Action, kannst du Millionen von Aufrufe generieren.
Egal, wie der Gegner ist auf der anderen
Seite. Egal, wer der Gegner ist.
Und so geht es halt in beide Richtungen. Du kannst auf der einen Seite was Gutes damit machen und du kannst auf der anderen Seite halt auch ganz viel Schaden damit anrichten. Mhm. Und in diesem Super-Pop-It-Thema war das halt eher Letzteres. Also es hat eigentlich in erster Linie ganz viel Image-Schaden angerichtet. Mhm. Und ja, jetzt kannst du sagen, es haben beide davon profitiert. Ich glaube, profitiert hat eine Sache, nämlich die gesunde Spaßgetränke. Weil die wurden
dadurch... Ich habe alle drei Sorten schon probiert. Das ist sehr... abenteuerlich vom Geschmack. Also ich habe noch nie so Apfelessig irgendwie jetzt...
Ach so, von Superpop oder von Pop-It?
Ne, von Superpop, von euch.
Okay. Ja. Hast du das...
ich habe alle Sorten durchprobiert.
Hast du More für sie probiert?
Nee, noch nicht.
Okay.
Aber da kommen wir auch gleich dazu.
Weil es hat keinen Apfelessig.
Ja, denn der nutzt was anderes.
Nee, der hat keinen Apfelessig.
Ja, eben. Der nutzt was anderes darin. Also das war kein Apfelessig, sondern ein anderes...
Süßstoff, meinst du?
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Aber ich meine, der Apfelessig ist ja sowohl in Pop-It als auch in Superpop.
In beiden.
In beiden, genau, richtig.
Nee, aber euers habe ich probiert. Pop-It habe ich noch nicht probiert.
Ja.
Ja, aber fand ich.
Mach das mal. Vielleicht wirst du noch bekannt als Getränketester.
Neuer Kanal auf meinem Getränketester, ja. Tommy.
Ey, es gibt's einen Getränketester?
Drink Tommy.
Ja, richtig. Drink Tommy. Tommy trinkt.
Tommy trinkt. TT. Das ist geil. Ja. Was gibt's? Was wolltest du gerade sagen?
Nee, aber die. Ich wollte gerade sagen, das gibt's, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht. Ich kenne noch keinen Getränke. Review-Kanal.
Nee, nur Food.
Ja, aber so Getränke-Review.
Rein auf Getränke bezogen.
Guck mal, da ist die nächste Nische.
Witzig.
Nische.
Wer das sieht, Getränketester.
Ja.
Ja. Ihr habt es gehört hier, er ist Profi, wenn er sagt, dann funktioniert das, ja. Ja, aber dann ist die Superpop-Poppet-Geschichte so ein bisschen Haken dran gewesen. Dann kam jetzt das nächste Ding wieder mit Christian Wolf.
Ja.
Das ist so witzig, wie das so einen Lauf nimmt, ne, auf einmal.
Ja.
Aber er ist ja gefühlt für mich der Meister darin, Beefs anzuzetteln oder beziehungsweise Shitstorms anzuzetteln. Ist
der Endgegner.
Der ist der Endgegner, weil, wie kam der irgendwann überhaupt von meiner Linse? Der hat ja damals nur damit, ist er bekannt geworden, dass er alle anderen gebasht hat auf den sozialen Medien, denn das ganz gern Oliver Pocher-Prinzip. Mhm. Hat er gemacht und dann ist er immer bekannter, relevanter geworden. Dann hat er sich irgendwann mal, als er sein Morphis-Getränk promotet, dann ist er direkt hier.
Fizzy.
Morphizzy. Hat er direkt hier gesagt, ja, Pamela, hier dein Getränk, bla bla bla, alles schön und gut, ne? Hier Superpop, bla, alles schön und gut, ne? Aber wir machen dies. Und dann fängt er an mit seinen ganzen Laborberichten und ärztlich gesehen, blibla blub so, und dann guckst du das so als 0815-Mensch an und denkst du so, ja, eigentlich hat er recht. Und da gab es eine Gegenantwort von euch, die fand ich auch sehr witzig. Mhm. Da bin ich das letzte Mal mit Patrick, da haben wir darüber gesprochen gehabt.
Hat er erzählt, dass ihr darüber gesprochen habt, ja.
Ja. Der hat gerade, ich bin gekommen zu ihm, da war er gerade im Termin mit dem Zahnarzt, der ja das belegt hat, diese Aussage von Christian Wolf, dass das ja schädlich für die Zähne sein soll. Der sagt, dass es eben nicht so ist, dass die Gegenantwort vorbereitet wird. Und Patrick hat was ganz Gutes gesagt. Ja, ihr habt ja lange überlegt, sollt ihr jetzt darauf eingehen nochmal oder nicht, dass das eben nicht irgendwann so eine Welle annimmt, dass ihr quasi nur noch dafür bekannt seid, irgendwie mit Shitstorms und mit Beef irgendwie groß zu werden.
Schau mal, man muss erstmal dazu sagen, Christian Wolf, es gibt ja, uns verbinden ja schon einige Wege. Ne? Mhm. Also das eine ist, Romina zum Beispiel, seine Lebensgefährtin, die ist ja bei uns im Management. Also,
ach, witzig.
Da geht das ja los. So, ne? Wir sind ja, ist ja nicht so, dass wir Christian nicht kennen. Ne? Und ich kannte Christian auch davor. Und Christian, ich wusste, dass Christian Getränk bringt und Christian wusste, dass wir ein Getränk brachten. Und zwar lange, bevor die Öffentlichkeit auch nur was ansatzweise davon wusste. Also es ist schon sehr lange her. Und es ist natürlich so, du musst es halt so sehen. Auf der einen Seite, wo sind wir eigentlich an den Start gekommen, weil wir Bock hatten, irgendwie Getränke neu zu machen und Spaßgetränke nicht mit Zucker zu trinken, sondern auf gesunde Weise irgendwie zu trinken, ohne dass du das Gefühl hast, auf irgendwas zu verzichten oder so. Bei mir ist das Problem immer gewesen, ich bin so ein, vor allem in der Zeit, als ich in Deutschland gelebt habe und viel Auto gefahren bin, ich war so ein richtiger Tankstellentrinker. Also ich musste immer tanke Cola Zero oder Red Bull Zero. Es gab
Bull
nichts
84.
anderes. Genau, richtig. Oder es gab auch nichts anderes, weil die anderen ganzen anderen Getränke waren meist Zucker. Oder dann irgendwann kam dieses Infused Water von Volvic, das fand ich ganz geil.
Ja.
So, aber sonst gab's nichts.
Ja,
ne?
Sonst hast du nichts mit Geschmack, wo ansatzweise irgendwie.
Richtig. Und da, als ich dann gehört habe, als Patrick dann auf uns zugekommen ist und meinte, ey, geiles Getränk und hier und lass uns das machen und Ballaststoffe und Apfelessig und wir waren so, ey, let's go. Und dann auch noch gesagt, weißt du was, wir stehen in den Tankstellen damit, da hatte er mich, weil ich dachte, weißt du was, so ein Getränk in der Tankstelle.
Weil du einfach selber reflektiert hast so, hey, wie war das bei mir damals? Ja. Ich war immer tanken, hol mir einen Drink. Ja, Mann, das ist es.
Richtig, und damit war das für uns gesetzt. Wir hatten einen super erfolgreichen Launch. Wir stehen überall in fast allen.
Ihr seid meistverkauft bei DM.
Genau.
Also das war die Info von ihm, die
richtig,
ich bekommen habe.
Wir stehen überall drin. Wir haben einen super guten Launch gehabt. Dass natürlich dann am Ende Christian mit seinem Produkt kommt und das verteidigen will, ist ja erstmal auch völlig logisch. Ne? Und man muss dazu sagen, er hat ja auch in den Videos, also ich sag mal so, ein Video gegen Pamela Reif hätte auch anders aussehen können. Ne? Der ist da ja sehr glimpflich rangegangen und sehr so, hey, super Getränk, aber wir haben das noch besser. So, das war ja das.
Ne? Ja, das war so der Claim.
Das war der Claim. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn du es sportlich betrachtest, dann war das absehbar, dass das so sein wird. Und ich glaube, wichtig war für uns dann einfach zu entscheiden, okay, pass auf, Es gab ein Antwortvideo zu dem Thema, da sind die ja auch wieder drauf eingegangen, genau. Haben was dazu gepostet. Aber wir haben, genau wie du richtig gesagt hast, irgendwann gesagt, weißt du was, wir wollen einfach uns auf das Getränk konzentrieren, das Getränk nach vorne bringen und in dem, was wir gut sind und dass es geile Spaßgetränke machen, da bleiben wir jetzt und das war's. Und ich glaube, es ist auch dann wichtig, wenn du so eine, das hat auch viel mit Branding zu tun. Mhm. Dein Marketing und vor allem.
Wofür willst du bekannt sein?
Willst du
für Beef bekannt sein oder für geiles Getränk?
Willst du jetzt nur irgendwie geil gelistet sein, wenn die Leute, wenn du irgendwie ein Beef hast? Das wollten wir nicht. Wir wollten einfach ein geiles Spaßgetränk machen. Und deswegen haben wir einfach gesagt, so, weißt du was, wir wollen gar nicht dieses Battle eingehen.
Es ist irgendwann mal gut. Irgendeiner muss aus dem Ring aussteigen und sagen, alles klar.
Voll, voll. Lieber auf neue Sachen konzentrieren, auf neue Sorten konzentrieren, auch lernen. Ne, ich glaube, kein Getränk, egal ob das ein Coke oder Pepsi war oder irgendwelche anderen krassen Getränke, ist ab Tag 1 perfekt. So, das ist auch so ein Thema, das kann sich auch entwickeln.
Red Bull war ja ein Schrott am Anfang, richtig. Waren ja richtig mies.
Und wer sind wir dann, um irgendwie von vornherein zu claimen, dass wir
aber das auch da finde ich es wieder toll zu sehen, ich hatte es heute mit irgendjemandem, mit dem Kollegen, der hier dabei ist, der gesagt hat, hey, als wir so jung waren, mit 18, weil er ist Coach, Personal Trainer, und dann sagt er, hey, da kommen 18-Jährige und sagen, hey, ich habe gerade eine Aktie gekauft, ETF gekauft. Zu meiner Zeit gab es diesen Zugang gar nicht. Mhm. Als ich 18 war, da konntest du auch nicht hergehen und ein Getränk selber rausbringen. Undenkbar. Hm. Undenkbar. Ja. Heute hast du Zugang oder Möglichkeiten, dein eigenes Getränk auf den Markt zu bringen und irgendwie was dazu beizutragen, zu was Besserem. Wie eine Limonade zu trinken, die nicht schlecht ist für dich, für deine Gesundheit oder deinen Körper. Hm. Wie geil ist das denn? Also das
absolut
krassen Zugang.
Mittlerweile, ja, weil auch so die Hierarchien immer flacher werden. Es war auch undenkbar früher mit einem Gigant wie jetzt irgendwie Patrick Dietz. Ich meine, das ist ja ein Traditionsunternehmen.
Ja. Und trotzdem ein ganz feiner Mensch. Ja, also wirklich, man muss sagen, wenn man ihn persönlich kennt, so, ich liebe ja so Menschen, die so super erfolgreich sind, aber trotzdem so humble.
Ja, voll. Und das war ja auch damals undenkbar, mit solchen Leuten Influencer-Produkte zu machen. Mhm. Weil damals war das so, zumindest, weißt du, ich mache Influencer-Marketing oder in dieser Bubble bin ich seit 8 Jahren jetzt. Und eigentlich war das ein Kampf, irgendwie Anerkennung zu bekommen für diese Disziplin und für das Thema Influencer. Es wurde immer belächelt, von irgendwem wurde es immer belächelt. Das heißt, sich hinzusetzen, am Tisch zu setzen mit jetzt irgendwie solchen Unternehmen, die dann sagen, ja, wir ziehen das in Erwägung, ein Produkt mit euch zu machen. Das ist ja was völlig Geiles eigentlich, ne? Weil du einen ganz anderen Schöpfungsprozess auf einmal hast.
Abgefahren. Ja. Und dann bist du mit dem nächsten Getränk in den Markt gegangen, also mit Nona, ne?
Rioja, genau. Ja. Richtig. Nona kam irgendwann auf mich zu und hat zu mir gesagt, ey, ich weiß noch, da war ich im Hotel in Hamburg und dann rief mich Nona und Keanu ist ihr Manager, das ist auch ihr Lebensgefährte. Und wir sind so ein Dreiergestell, also ich helfe den beiden so ein bisschen im Business Development, das ganze Vermarktungsthema machen die selbst. Ah. Und da sagte Keanu zu mir, ey, ich habe richtig Bock, irgendwie mit Nona so ein geiles Matcha-Getränk jetzt zu machen. So Ready-to-Drink-Matcha, weil das gibt's noch nicht. Du musst praktisch in deinen...
Immer in irgendeinen Coffeeshop aufbereiten lassen.
8 Euro, 10 Euro bezahlen und dann irgendwie deinen Matcha zu trinken. Und dann habe ich, und sie, da ging es darum, das irgendwie zugänglich zu machen für auch eine Zielgruppe, die nicht so viel Geld hat. Trotzdem den Lifestyle praktisch.
Jeder will auf den Zug mit aufspringen,
richtig,
aber
genau.
Reicht das Geld nicht.
Vor allem in dem Alter ja auch, ne? Und dann habe ich gesagt, ey, lass mich mal 1-2 Telefonate machen. Und auch das habe ich mit Patrick zusammen gemacht, mit Dietz und mit der Unibev. Und dann haben wir halt das Rioja an den Start gebracht. Und da ist dasselbe, weißt du, ist wieder halt, Nona hat was sehr Spannendes, wir haben letztes Mal dazu telefoniert, was sehr Spannendes dazu gesagt. Sie meinte, guck mal, es gibt, als das Getränk rauskam, hat die eine Hälfte gesagt, ah, ich finde es scheiße, ne?
Und die andere Hälfte hat es gefeiert.
Eigentlich haben es mehr gefeiert, als sie es schlecht fanden. Mhm. Aber dieses negative Feedback, das repliziert sich halt 100-mal schneller. Ich meine, wie jetzt mal...
Wie mit allem.
Also geh auch mal in dich selber und frag dich so, ey, wenn ich jetzt irgendwie morgens auf meinem Handy bin und das erste Mal mein TikTok, mein Doomscrolling, nennt man das ja, so aufmache und mich durchscrolle, wo bleibe ich länger hängen? Bleibe ich hängen, wo irgendwie mir jemand erzählt, wie geil das Leben ist? Oder einer sagt, Alter, Leute, habt ihr das mitbekommen? Natürlich immer bei dem, um jetzt zur Rappersprache zurückzugehen, bei dem Fitner-Themen.
Ja, ja.
Da gehst du halt hin, weißt du? Da willst du
natürlich,
da willst du wissen,
natürlich,
was du
sind ja schon drauf programmiert.
Ja, ja, voll.
Geil. Skandal.
Richtig.
Mega.
Und deswegen repliziert sich eben diese Seite 100-mal mehr. Und da war das genau dasselbe Prinzip. Eigentlich ist es mit jedem auch Influencer-Produkt so.
Witzig.
Du bist immer erstmal eine Zielscheibe. Immer. Immer erstmal, okay, was können wir daran erstmal kritisieren, bevor wir es irgendwie gut finden können? Weißt du?
Ja, und dann heimlich wahrscheinlich so die Hater, wenn keiner hinguckt.
Ja, genau.
Oh, das schmeckt eigentlich geil. Nee, ist genau. Kacke.
Ja, ja,
genau. Ja, ja. Genau. Ja, ich gehe auch sogar noch einen Schritt weiter. Also gerade, wo du ja vorhin sagtest, du hattest ja auch einen Shitstorm, hatte ich ja. Müssen wir was Witziges hören?
Ja?
Ich wurde ja im Internet zerrissen. Ich wurde ja richtig zerfetzt. Also, am Anfang kamen ja auch so Morddrohungen rein. Familie hier, ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen, dies, das.
Bei dir war ja auch so richtig, bei dir war ja auch so Traditionspresse drin.
Ja, ja.
Das habe ich auch gesehen. Bei dir ist ja nicht so, ich finde, es gibt immer so zwei Schritte. Sorry, dass ich da unterbreche.
Ja.
Aber es gibt immer auch so eine Evolution von Shitstorms.
Ja.
Shitstorms, die springen immer von Bubble zu Bubble zu Bubble. Was du nicht willst, also als Manager oder als Influencer, ist, dass die Kategorie Social Media irgendwann verlassen wird.
Mhm.
Weil in dieser Bubble Springer Verlag, Spiegel, Stern TV, Jan Böhmermann, das ist so, da kämpfst du dann so gegen nochmal andere Kräfte.
Ja.
Und das ist dann nochmal die Fallhöhe ist in dieser anderen Bubble einfach noch größer.
Ja.
So. Deswegen, da habe ich das auch schon beobachtet, dass das so sehr schnell da rausgegangen ist und auf einmal in dieser Journalisten-Bubble war.
Ja.
So ganz schnell.
Ja, 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 ja. Extrem, extrem. Mhm. Aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist auch in den Videos danach. Also ich habe erstmal einen Monat Content-Pause eingelegt danach. Ich musste ja erstmal klarkommen auf mein Leben. Und Phänomen, wirklich jedes Video, Kommentare, Privatnachrichten, dies, das. Das ist jetzt 14, 15 Monate her. Ich wurde, weiß Gott, was alles geheißen auf den sozialen Medien. Weißt du, wie viele Menschen auf der Straße mir so begegnet sind? Keiner.
Inwiefern?
Dass irgendjemand was Schlechtes über mich gesagt hat. Oder dass mir begegnet und gesagt haben, hey, du Betrüger, du Abzocker, keine Ahnung. Ne? Ich hab das schon das ein oder andere Mal gesagt, ich gehe sogar einen Schritt weiter, dass die Hater, wenn sie dich auf der Straße gehen, die sind, die sich sogar nach einem Foto fragen und sagen, hey, können wir ein Bild zusammen machen?
Das glaube ich sofort.
So sehen wir Menschen
gebildet. Ja. Ey, es ist eine ganz... Ich komme nur zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar, die Regeln von Social Media sind andere als die Regeln, die wir
im
kennen.
Echten Leben.
Nicht nur auf Presse bezogen, sondern auch im Umgang mit Menschen.
Ja.
Alles hat sich geändert. So, ich glaube, auch wenn irgendwann, ich glaube, so Psychologiestudien, ne?
Ja.
Die müssen eigentlich jede Dekade neu gebaut werden. So ein Studiengang der Psychologie, also das ist ja auch ein Evolutionsprozess. Die Menschen heute oder Gen Z tickt ja auch völlig anders.
Hundertprozentig, ne? Die hinterfragen auch viel mehr.
Die hinterfragen viel mehr.
Nicht mehr einfach geschluckt und
vor allem sind die alle politisch. Also so, das habe ich auch
gemerkt. Ja, die sind voll drin.
Die sind voll drin, genau. Ich habe so letztes Mal, ich bin super viel auf TikTok privat auch. Das ist so meine Go-To-Plattform. Und ich bin so ein Typ, ich interessiere mich mehr für die Kommentare als fürs Video.
Ach, witzig.
Kommentare ist für mich so ein bisschen wie so ein Raum, in den man geht und dann so Stammtischgelaber. Weißt du?
Ja.
Du redest so, eigentlich, du öffnest ja die Kommentare und du erwischst dich ja, dass drei der Gedanken, die du hattest, schon geschrieben sind.
Ja.
Und dann stellst du auf einmal fest, Alter, wir sind irgendwie alle gleich.
Mhm.
Das ist ja immer so dieser Initialeffekt.
Ja.
Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, was du halt da feststellst, ist, dass die Art und Weise, wie Menschen denken, reden und die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen sich ja massiv verändert hat.
Ja.
Und dann
ja.
stellst du bei so politischen Themen auf einmal fest, dass so Mike, der heißt dann so Mike 2006, so 2006er Jahrgang, schreibt dann so 5 Sätze über seine politische Einstellung gegenüber der aktuellen Wirtschaftslage in Deutschland.
Bruder, du hast bis gestern noch Peppers getragen, Alter. Von was redest du?
Ich denk so, okay, muss nicht Roblox spielen oder irgendwas anderes?
Minecraft?
Ja, genau. Es ist schon krass, wie sich das alles verändert. Ja.
Warum kam der Schritt, irgendwann für dich Deutschland zu verlassen? Wann war das jetzt nochmal? Ist das schon 2 Jahre her?
Fast 2 Jahre, ja. Fast 2 Jahre. Also es kamen mehrere Sachen zusammen. Ne? Es kam eine ganze Reihe privater Themen. Man muss dazu sagen, ich bin ja arabischstämmig, also ich spreche Arabisch. Ich kann mich hier auch auf Arabisch unterhalten. Ich habe hier einen anderen Bezug dazu. Ich habe auch Verwandte hier. Also ich hab Cousinen hier, ich habe einen Onkel hier, ich habe Tanten hier. Und meine Heimat ist ja auch nicht weit. Also Libanon ist 1,5 Stunden entfernt von hier. Und dieser kurze Weg war auch sehr interessant. Aber was man auch sagen muss, wir sind als Agentur, wie ich ja vorhin sagte, eher eine chinesische Agentur. Und was halt schon eine Herausforderung irgendwann wurde, ist, wenn du
Deutschland, China.
6 Stunden, 7 Stunden manchmal zur Winterzeit, Zeitunterschied hast zu den Chinesen.
Ah, wegen der Kommunikation.
Ja, also da einen Rhythmus reinzubekommen, ist halt einfach Grenze an Unmöglichkeit. Weißt du, du gehst pennen, wenn die schlafen gehen und umgekehrt. Und wenn du mal irgendwie dringende Themen hast, dann kannst du halt nicht mal eben jemanden erreichen drüben, der irgendwie Bock hat, was zu machen. Das war ein wichtiger Grund. Ein zweiter wichtiger Grund war das ganze Thema Internationalisierung. Wir sind ja irgendwie von Haus aus eine Agentur, die sehr international eingestellt ist. Also wir haben, unsere Mandate sind alle größer als Dach, so, größer als Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das hat eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen an einen Ort gehen, der A, eine bessere Zeitzone für die Chinesen hat und B, auch an einen Ort, wo wir noch besser einen Hub haben, um vielleicht Kontakte zu schließen zu internationaleren Agenturen. Weil in Deutschland gibt es da nicht so viel. Du kannst heutzutage, was ich schade finde, aus Deutschland heraus, wenn du eine Agentur aufbaust, sprich mit den ganzen großen Agenturen da draußen, ne, die Kolle Rebbe und Jung von Matz dieser Welt, so, das sind ja die großen deutschen Agenturen und gibt es noch ein paar andere auch im Social Media, deren Kunden sind meistens 90% deutsch. Es ist einfach so. Und sprich dann mal mit Agenturen aus UK zum Beispiel. Da hast du dann so 30-40% outside, also nicht UK. Und ich glaube, das hat was mit dem einmal damit zu tun, dass Deutschland eben nicht First Mover ist in diesen Bereichen. Da fehlt einfach Innovation. Es gibt auch wenig Incentives für Digitalagenturen, um irgendwie sich zu globalisieren in Deutschland. Das wird nicht richtig gefördert. Und deswegen habe ich zu mir gesagt, es sind genug Gründe, um zu sagen, ich verlasse das Land und ich gehe, also ich zahle immer noch Steuern in Deutschland, ne? Also ich habe keine, das war nicht nur ein Steuermove. Ich habe auch noch, ich habe ja mit den ganzen Companies, die wir vorhin aufgezählt haben, sind alles deutsche Companies.
Dann hast du eh ein Thema mit der Wegzugsbesteuerung.
Richtig, genau. Also es war nicht einfach, der Schritt, aber am Ende haben die Pros praktisch überwogen.
Wie ist der Zeitunterschied Dubai und China?
3 Stunden.
Ja, das ist ja entspannt.
Ja,
das ist ja wie hier in Deutschland.
Und du bist genau in der Mitte. Also du hast 3 Stunden zu den Chinesen, 3 Stunden zu den Deutschen. Und ich weiß noch, in der Zeit, wo ich dann immer mehr und mehr mit den Chinesen gearbeitet habe, das war die Hölle. Also Schlafrhythmus auch die Hölle. Ne? Du bist dann, das bleibt nicht aus, dass du dann irgendwie bis 2 Uhr, 3 Uhr manchmal arbeiten musst oder morgens sehr, sehr früh, um irgendwie mit den Chinesen zu kommunizieren.
Crazy. Du bist ja seit knapp 2 Jahren hier.
Ja.
Wie ist das für dich? Also was ist so der größte Unterschied, den du jetzt festgestellt hast, so aus deiner persönlichen Erfahrung, jetzt nicht das, was in den Medien und so Social Media kursiert, so diese typischen Sprüche, Dubai versus Deutschland. Was sind so die Pros und Kontras hier für dich?
Also erstmal muss man sagen, womit ich ein großes Problem habe, ist immer diese Dubai-Verfechter. Ich finde es schlimm, wenn jemand so immer in so eine, egal wo er lebt, in so eine Position geht, wo er sagt, Alter, hier ist alles geiler und hier ist alles besser und hier ist alles, sowas gibt es, glaube ich, einfach nicht. Ich glaube, die Wahrheit ist, es ist immer da am geilsten, wo es für dich subjektiv gerade am besten zu deinen persönlichen Lebensumständen passt. Das ist, glaube ich, wenn jemand anfängt, so Lokalpatriot zu werden, dann immer nur, weil in seiner subjektiven Wahrnehmung und seinen Lebensumständen das gerade wunderbar passt.
Kannst du nicht adaptieren auf Milliarden andere Menschen.
Richtig. Und ich glaube, damit habe ich immer so ein bisschen Problem, dass dann Leute immer so zu extrem neigen und etwas wirklich von etwas so fanatisch anfangen zu fast schon, dich, keine Ahnung, zu missionieren, auch herzukommen. Ich glaube, am Ende des Tages muss jeder das selber entscheiden, wo er sich selber am wohlsten fühlt, was zu seiner Lebenssituation am besten passt und womit er abends ins Bett geht und denkt, ach geil, ist gut hier. Was hier, glaube ich, ganz geil gewesen ist mit meiner ganzen Firmengründung und so, ich habe schon gemerkt, wie man wirklich, auch wo die Regierung oder die Institutionen hier festgestellt haben, was für ein Business das ist, was ich mache, wie schnell du wirklich in so einen Sog kommst aus Gleichgesinnten, die alle dasselbe machen. Also ich hatte nicht mal einen Monat nach meiner Auswanderung, hatte ich schon Kontakte ins Ministerium für Medien, zu den ganzen Plattformen, egal ob TikTok, Instagram und Co., zu den ganzen wichtigen Stakeholdern, die hier in den Medien arbeiten, zum One Billion Summit, das ist so das OMR von Dubai.
Ach, krass.
Also wirklich ganz schnell wirst du in diesen Sog gezogen aus Informationspools, weißt du? Und in Deutschland hatte ich immer das Gefühl, da ist so ganz viel Gatekeeping. Also es geht eigentlich immer eher darum, dir einen Kontakt nicht zu geben, bevor ich ihn dir gebe. Aus Angst vor irgendwas. So. Und hier habe ich eher mehr das Gefühl, so, okay, hier geht es ganz schnell um Sharing is Caring und ganz schnell um Leute, vor allem Expats, also Leute aus dem Ausland, die vielleicht eine gute Standing haben, hier gut, also bestmöglich zu integrieren, um hier ihr Business vernünftig auf die Beine zu stellen. Und das ist echt etwas, das ist ein großer Unterschied gewesen zu der Unternehmerkultur unter Kollegen in Deutschland.
Ist völlig abgefahren, dass du das sagst, denn ich hatte einen anderen Podcast-Gast vor einigen Folgen, den Sven Voigt, den Gründer von Snipes. Und der ist ja ausgewandert vor einem Jahr nach Österreich. Und dann hat ja Snipes dann jetzt kompletten Exit gemacht. und hat jetzt seine neue Brand gegründet mit Higgins und hat zu mir auch gesagt, während der Zeit, wo er jetzt in Österreich war, hat er dort so viel Support bekommen, selbst von der Regierung irgendwie, Wirtschaftsminister, bla, also Presse, hier, die, also er sagt, in einem Jahr Österreich hat er mehr Support erlebt als 25 Jahre Deutschland Snipes-Aufbau.
Ich glaube das. Du musst nicht nach Dubai gehen, um das zu erleben. Du kannst das an vielen Orten der Welt, wirst du feststellen, dass die Unternehmerkultur eine viel...
Selbst auch auf Regierungsebene. Du hast ja vorhin gesagt, hier Wirtschaftsministerium hier, ne?
Ja, ja.
Oder Ministerium für Medien. Mhm. Das ist völlig crazy, wie supportive das in anderen Ländern ist, was ich ja auch richtig finde.
Ja.
Weil selbst der Staat, wenn du ja erfolgreich bist, generierst du ja mehr Steuereinnahmen, was ja faktisch gut ist.
Ja.
Und auch sonst, wo ist das Problem, sich gegenseitig zu befruchten oder sich gegenseitig zu supporten?
Ja.
Da haben wir in Deutschland irgendwie ein sehr, sehr großes Mindset-Problem.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist nicht nur in meiner Industrie. Ich kenne ja auch viele Unternehmer aus anderen Industrien.
Ja.
Und die berichten, also immer wenn die zum Beispiel dann hier sind oder mal hier anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, herzukommen, die sind immer total überrascht, wie hilfsbereit alle sind und wie sehr die Leute probieren, irgendwie dir zu helfen. Und damit ist dann immer so eine
und das ist wahrscheinlich ehrlich Skepsis. Und aufrichtig auch.
Ja,
ne? Also ohne gegen...
Ohne Gefallen gegen Gefallen
einzutauschen. Ja, genau.
Und dann habe ich viele erlebt, vor allem Deutsche, die dann auch immer so eine grundsätzliche Skepsis hatten. Also so, warte mal, warum macht er das jetzt? Oder ich habe dann so Anrufe bekommen, ist eine lustige Geschichte. Auch einer, der hier ein großer Unternehmer, der nach Dubai ausgewandert ist, der rief mich dann an und ich habe ihn so mit allerlei Kontakte bestückt. Der kriegte dann so einen Kontakt, der hilft ihm mit der Unternehmenslizenz, der hilft ihm bei der Auswanderung mit von A bis Z, mit License bis keine Ahnung was, ne? Und dann rief er mich so an nach 3 Tagen und sagte zu mir, ja, also ich habe ja bei dem jetzt irgendwie noch kein Mandat unterschrieben, aber der hat mich jetzt schon ziemlich dolle beraten. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann da nicht mehr von zurücktreten. Muss ich jetzt noch auswandern? Ich sag so, Alter, ob du auswandern willst oder nicht, musst du nicht davon abhängig machen, ob der Typ dir geholfen hat, weißt du?
Geil.
Er meint, ja, ich habe jetzt...
Ja, aber das ist so.
Ja,
du kriegst automatisch schlechtes Gewissen als Deutscher, weil du dann denkst so, ah, irgendwie... Der hat gerade so viel für mich gemacht. So, was hat er davon?
Was hat er davon? Ja, genau.
Ja.
Und ich glaube, so dieses, ich will jetzt auch nicht so auf Deutschland rumhacken. Ey, Deutschland hat auch viele geile Sachen. Zum Beispiel 4 Jahreszeiten.
Ja.
Ist auch eine geile Sache, ne?
Gibt's hier nicht.
Gibt's hier nicht. 4 Jahreszeiten kann auch mal eine geile Sache sein. Wenn du lang genug hier lebst, dann wirst du auch mal feststellen, ey, so ein bisschen Laub auf dem Boden ist schon auch nice. So, ich habe letztes Mal einen TikTok gesehen, der hat einen TikTok-Kanal, die postet Videos, wie knusprig Blätter knacken im Herbst. Das macht die. So nur 1 bis 10.
Okay.
Crisp ist eine 9 von 10. Und dachte ich so, oh krass, ey, lange nicht mehr auf dem Laubblatt getreten. So banale Sachen.
Ja, ja, ja.
Aber wenn du halt da sozialisiert wurdest und in Deutschland aufgewachsen bist, dann fängst du halt an, auch solche Sachen zu vermissen. Das Gute ist ja aber dabei, du kannst ja am Ende, wenn du vor allem das Privileg hast, wie wir zu arbeiten, also nicht ortsgebunden zu sein, kannst du überall auf der Welt leben, zu jeder Zeit. Und deswegen ist das jetzt gerade für mich, bin ich in einer Lebensphase, wo das super gut zu mir passt. Und zu meinen Lebensumständen, wer weiß, was in 3 Jahren ist. Also ich bin jetzt...
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Vielleicht auch auf der Durchreise, kann auch sein.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob Dubai jetzt der Ort für dich ist, wo du sagst so, hier will ich jetzt mal die nächsten 10, 20 Jahre bleiben. Oder ob du sagst so, das war jetzt okay, als Kickstarter so ein bisschen rauszukommen als Deutschland, so ein bisschen das zu erleben, wie das ist, jetzt so in einem anderen Land weiterzumachen. Aber mich trägt es dann doch noch
woanders. Ja, ich finde Singapur zum Beispiel interessant.
Warum?
Singapur, Indonesien, Kambodscha, Laos, Südostasien, die Tigerstaaten, Vietnam. Also du musst dir vorstellen, das wird halt krass unterschätzt. Allein in Indonesien leben über 300 Millionen Menschen. Also in den USA leben 300 Millionen Menschen.
Ja.
Indonesien ist eine Inselgruppe.
Ja.
Und da leben über 300 Millionen Menschen.
Crazy.
Wir vergessen manchmal, was da für ein Potenzial sitzt.
Mhm.
Überleg mal, ich probiere mir immer vorzustellen, was ist, wenn... Diese Tigerstaaten, die ja massivst wachsen, ne, die haben ja wirklich krasses Wirtschaftswachstum, auch in der Bevölkerungsanzahl, aber auch so in Humankapital, also auch Leute, die auf einmal gut ausgebildet sind, Leute wie, also Akademiker und so weiter und so fort. Wenn die Leute dieselben Chancen und denselben Zugang hätten zur Bildung wie wir im Westen, was da für Potenzial sitzt, also wie viele geile Startups, was für geile neue Ideen, was für kreative Unternehmer. Und das reizt mich, in so ein Land nochmal zu gehen, wo du noch viel gestalten kannst, wo du selber noch viel Potenzial fördern kannst. Weißt du?
Geiler Ansatz.
Ja, das finde ich ganz geil.
Geiler
Ansatz. So eine Idee.
Ja, finde ich gut. Ja. Ja, weil hier kannst du jetzt selber nicht mehr viel bewegen, so, ne? Weil Dubai ist ja schon wirklich auf einem kranken Level.
Ja.
Aber das zu machen natürlich, und wenn du die Möglichkeiten hast, so, und die Kapazitäten, ja, und auch das durchzuziehen ist, wie in deinem Fall. Finde ich gut.
Ja. Ja?
Ich glaube, du so Teil so ein bisschen davon bist.
Ja, richtig. Du wächst halt mit, ne?
Von dem Aufschwung.
Das ist ja so wie, ich meine, das erste Mal in China war ich 2014. Da war irgendwie Deutschland noch Exportweltmeister. Und China war so, kratzte so an Deutschland.
Ja.
Und China war damals noch, so Photovoltaik war da groß, aber jetzt noch kein Innovationshub. So, das war zumindest in der Wahrnehmung der westlichen Welt noch nicht. Und dieses Gefühl ist ganz geil, wenn du dann wirklich, ich meine, China und mich verbinden jetzt über 10 Jahre, ne? Mehr mit meinem Studium, mit der Kultur. Und dieses Gefühl würde ich gerne nochmal haben. Also irgendwo eine völlig neue Kultur, neues Land, die zu verstehen, zu verstehen, wie deren Ecosystem funktioniert, dieses Potenzial zu erkennen und dann mit deinem Wissen dort etwas Neues aufzubauen. Das wird mich nochmal reizen.
Ja, das ist geil.
Ja.
Vor allem irgendwie so Dinge mit reinzubringen in das Land, was es so bis dato nicht gab. Du kannst das so mit etablieren.
Ja.
Bist du Teil davon. Bist du Teil von einer Weiterentwicklung, von einem Land ein Stück weit. So, ne?
Ja.
Das ist schon geil, so einfach auf persönlicher Ebene sowas mal mitzuerleben, mitzugestalten.
Ja.
Und in so einem riesigen Land vor allem.
Ja, darauf hätte ich Bock.
Ja, krass. Ja. Ja, jetzt hast du damals 1,4 Millionen versenkt.
Ja.
Wie sieht das denn jetzt aus, so umsatztechnisch mit der Agentur?
Also letztes Jahr haben wir knapp 7 Millionen Umsatz gemacht.
Stark.
Ja.
Wow, okay.
Was ist für eine Influencer-Agentur? Also ich meine, ich kenne Unternehmer, die machen 250 Millionen im Jahr und 300 Millionen und 300.
Ich hätte auch schon jemanden bei mir im Podcast sitzen, der auch 340 Millionen im Jahr macht.
Ja.
Hattest du ihm nie angesehen?
Ja.
Ist auch sehr bodenständig vom Typus her.
Ja.
Aber es sind...
Ich kenne auch so einen. Ich finde das faszinierend. Ich finde nur, ich finde die Disziplin, also erstmal, eine Sache muss man halt, darf man nicht vergessen, unser Business ist nicht skalierbar. Mhm. Ich kann nur 5 dieser Creator gerade sein. Es gibt davon nicht 100.
Ne? Ja, klar.
Endlich.
Das ist ja auch ein Fulltime-Job.
Richtig.
Zu betreuen, so, ne?
Richtig, es ist endlich. Und ich habe ja auch Mitarbeiter, ne? Das ist jetzt nicht der größte Apparat, aber wir sind so 10 Leute im Unternehmen. Und die arbeiten auch von der ganzen Welt aus, China, Deutschland, überall.
Mhm.
Und das Thema ist halt, für das, was wir gebaut haben und für die Zeit, in der wir am Start sind, ich meine, wir sprechen über ein Unternehmen, das ist irgendwie 4, 5 Jahre alt.
Ja, ne? Aber das ist ja 7 Millionen dann so quasi.
Glaube ich auch.
Also
ist solide.
Absolut.
Ja, ist solide. Und jetzt nächstes Jahr passieren sehr viele spannende Sachen. Wir strukturieren die Company nochmal komplett um. Wann wird der ausgestrahlt, der Podcast?
3, 4 Wochen.
3, 4 Wochen, okay, dann kann ich noch nicht drüber reden. Aber wenn er im Januar ausgestrahlt werden würde, dann dürfte ich drüber reden, aber es passiert sehr viel. Also das Unternehmen wird umstrukturiert, die Bereiche werden aufgesplittet, China trennt sich von dem deutschen Part, dann gibt es da 1, 2 Fusionierungen, wir haben 1, 2 starke Partner, die dazukommen.
Die das Gleiche machen wie du in einer anderen
Genau, Frau. Richtig. Also es wird nochmal größer. Unser HR-Apparat wird nächstes Jahr 20 Leute sein insgesamt.
Also das, was du jetzt mit 5 Leuten machst? Nee, halt. 10.
Okay. Wir verdoppeln uns praktisch.
Okay, krass.
Genau. Es gibt eine anstehende Fusionierung, da freue ich mich extrem drauf. Und,
auch mit guten Creatoren da, die mit
Nee, mit der Advertising-Seite.
Ah.
Genau.
Okay.
Creator sind wir so ein bisschen, ich würde sagen, Europa sind wir damit so die größten, also auch die größten Einzelgesichter, Einzelfaces. Und da holen wir uns einfach nochmal einen starken Advertising-Consulting-Partner ran, um nochmal mehr so die Kunden, die Werbeseite zu bedienen, weißt du?
Ah.
Genau.
Okay.
Richtig. Und dann der chinesische Teil, der wird auch praktisch in der Tochtergesellschaft ausgegliedert. All solche Sachen, die, wo ich jetzt auch sage, keine Ahnung, 5, 6 Jahre Unternehmertum, dass ich irgendwann sage, okay, wird mal an der Zeit, das Ganze nochmal mehr zu professionalisieren, mehr Prozesse zu bauen, die funktionieren und nicht mehr dieses, ich bin bei Ali im Management, weißt du? Das ist so, das darf es nicht immer sein.
Ja,
weil
ja.
Ali,
ja, sonst ist es zu immer personenabhängig.
Richtig, genau.
Was passiert, wenn Ali sich rauszieht aus der Sache?
Und Ali wird auch älter und Ali wird auch mal weniger konzentriert sein und so weiter.
Ja, Ali wird irgendwann Familie haben.
Ah ja, richtig, genau. Und deswegen ist halt so ein bisschen, ist so ein bisschen das Thema, dass das ein wichtiger Schritt ist, gerade für mich, für nächstes Jahr, um auch noch mehr so auf die geilen Sachen sich zu konzentrieren und wirklich die, ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen CFOs hinzusetzen und über Umsätze zu sprechen. Das ist nicht, da habe ich keinen Bock drauf.
Was sind geile Sachen für dich?
Geile Sachen ist so draußen sein, vorne sein. Also so zu gucken, was sind geile Creator, die man gerade sich angucken muss und so früh zu sehen, dass die poppen werden,
Und dann schon zu grabben, bevor...
Zu grabben und dann auch mit meinem Netzwerk schon schnell drehen zu können. Also ein, zwei Sachen schnell drehen, damit das noch schneller geht. So. Das ist so eigentlich das, was ich sehr gut kann.
Hast du ein Auge dafür zu erkennen?
Ja, 100%.
Ja?
Ich bin, also, ich will da nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Aber ich würde behaupten, meine Trefferquote liegt so bei 70%.
Aha.
Ja.
Kannst du ein paar Namen droppen, wo du mal so gesehen hast, also in der Vergangenheit, so, hey, Potenzial ist da und dann sind die auch hochgeschossen, die Creator?
Also, wenn ich gerade mir angucke und wo ich weiß, die wird auf jeden Fall sehr groß werden. Das ist Emma Svenningson. Ich glaube, die steht gerade bei 200.000, 300.000 Follower oder so auf Insta. Das ist ja für unsere Verhältnisse recht klein.
Ja.
Und die wird sehr groß. Ich sehe die, das ist eine geile Symbiose aus verschiedenen Creator-Welten, die zusammenkommen, die sehr gut funktioniert.
Was macht sie?
Man könnte sagen, Lifestyle, bisschen Sport, aber hat sich so ein bisschen in die Kaffeenische positioniert. Hat einen Kaffee, der heißt Melrose Coffee.
Melrose.
Und genau, und bei mir ist auch so, ich glaube ja sehr krass so an Zeichen. Die wurde schon über vier Wege an mich getragen. Und ich habe so, bei mir ist so, es gibt so zwei, drei Kontakte. Wenn die alle mir das zutragen, dann weiß ich, das ist sicher.
Safe.
Das ist sicher. Das wird gut sein. Das wird gut funktionieren. Und das ist so ein Fall. Dann jetzt im Co-Management bei uns ist Ada Sachi.
Ah, kennst du, krass, kennst du, natürlich. Klar.
Genau, richtig. Guck mal, das ist auch eine geile Geschichte. Wir haben halt einfach auch kein Ego, was das angeht. Ne? Der hat einen Manager, das ist der Anil. Schöne Grüße an Anil. Sau cooler Typ. Ist irgendwie seit Tag 1 mit ihm am Start und macht seine Sachen. Und da kommt dann halt so ein Team auf uns zu und sagt, Alter, ihr habt das durchgespielt, lasst doch zusammen machen. Und dann bin ich der Letzte, der sagt, warum nicht? Wenn das Mandat geil ist und ein Ada Sachi ist für mich, er sagte mal, er will das Face of Sport werden. Und ich sehe das. Ich glaube, so einer kann Face of Sport werden. Und jetzt
er ist ja der Inbegriff von Sport.
Genau, richtig. Jetzt sind wir gerade zusammengekommen und auch da wieder, ne? Zwei, drei Moves gemacht. Nächstes Jahr wird unfassbar geil mit dem. Ja, und solche Sachen, also da will ich mich wieder mehr drauf konzentrieren, weißt du, geile Mandate vorne sein, auch so mehr selber co-managen, vor allem die ersten Monate, die richtigen Pfeiler stellen und dann Lauf, Forest, Lauf.
Stark, okay, ja. geil. Was sind das denn für fünf Namen, die du jetzt gerade bei dir hast im Management?
Pamela, Emilia, Milane, Ting Ting und Romina.
Also einen chinesischen Namen habe ich jetzt gehört mit Ting Ting.
Nee, Ting Ting ist tatsächlich eine Influencer, die im Westen groß ist, aber sie ist gebürtige Chinesin.
Okay.
Und da haben wir jetzt auch die chinesischen Kanäle rausgebracht, die super funktionieren.
Ach, krass.
Ja. Und dann haben wir noch so, guck mal, das sind die Exklusivmandate.
Ja.
Und dann haben wir noch so Co-Management-Geschichten.
Ja.
Das sind Nona, Ada Sachi und jetzt auch Emma Svenningson. Also wo wir...
Da gehst du jetzt rein bei ihr mit.
Ja, also wo wir mitwirken. Ne? Auch die hat ein Management, ein eigenes, aber da gehen wir halt rein und helfen vielleicht bei einzelnen Projekten mit oder machen mal größere Kampagnen für die. Also nimmt da so ein bisschen eine Co-Management-Rolle ein.
Du hast gerade eben was ganz Interessantes so zwischendurch gedroppt und ich achte auf sowas extrem, weil ich das sehr, sehr spannend finde, ist, du achtest auf Zeichen. Ja, jetzt könnte man sagen, du bist ja ein rational denkender Mensch und handelst sehr rational in deiner Denkweise, Prozesse schaffen, eine Skalierung habe ich gehört und viele andere Themen und dann höre ich was, dass du sagst, du achtest auf Zeichen, das ist ja komplett konträr dem eigentlich so, was ich bis dato wahrgenommen habe. Wie äußert sich das bei dir? Wie nimmst du Zeichen wahr und wie viel Gewicht gibst du ihnen?
Ja, also du hast recht, das ist ein bisschen widersprüchlich, ne? Das eine ist so die voll rationale und dann aber.
Aber ich finde das interessant,
ja,
weil ich das immer öfter höre.
Ich glaube, am Ende des Tages ist unsere Disziplin ist einfach Soft Skill. Du musst ein gutes Bauchgefühl haben für die Dinge. Was mich, glaube ich, noch, oder womit ich immer, ich sage immer, mein Gut-Feeling, das kommt so aus meiner Street Smartness. Also ich würde sagen, ich bin Street Smart. Also ich komme aus einem Kulturkreis, wo es auch andere Formen von Menschen gibt und die habe ich auch kennengelernt und ich weiß, wie diese Menschen funktionieren und ganz viele Skills, die ich heute habe, die mein Bauchgefühl mich bestätigen mit dem, was ich mache, die finde ich da wieder. Also so ein Gefühl zum Beispiel für einen Menschen kriege ich sehr schnell. Ich kann sehr schnell Menschen einschätzen, ich kann sehr schnell einordnen, ob sie legit sind. Also ob sie was können, ob sie was wirklich auf dem Kasten haben oder ob das mehr so Show ist, was dort passiert. Da habe ich ein gutes Gefühl für. Und wenn eben Menschen, die ich eben für ebenbürtig halte, also wo ich sage, denen traue ich eine gleiche Kompetenz zu, wie ich sie habe, wenn diese Menschen zu mir kommen und etwas empfehlen oder sagen, dann ist es etwas, wo ich hellhörig werde. So funktioniert das bei mir. Also ich habe so einen Kreis an Leuten, das sind auch die Leute, mit denen ich meine wichtigsten Entscheidungen teile oder Überlegungen teile. Und wenn ich von denen die Bestätigung bekomme, dann weiß ich, okay, das sind Menschen, die ähnlich wie funktionieren, wie ich das tue, und hole mir da so ein bisschen die Rückbestätigung. Also Zeichen klingt das jetzt so sehr esoterisch, ne? Es ist nicht so, dass ich irgendwie nachts auf dem Balkon liege und in die Sterne gucke und sage, ey, wenn jetzt 3 Sternschnuppen kommen, dann muss ich morgen das
dann.
Weißt du, ich meine? Es ist mehr so Zeichen, ich forciere das ja nicht. Die Dinge werden ja an mich rangetragen, ohne dass ich frage. Und das sind die Zeichen, von denen ich
stark stehe. Eine Sache ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe heute ein ganz interessantes Video gesehen, nachdem ich auch so gescrollt habe, wie du das so schön beschreibst. Da gab es eine Dame, die hat 2 Tests vorgezeigt und deren Ergebnisse. Das eine war, die Ergebnisse waren ziemlich gleich, die Namen waren unterschiedlich. Der Name des einen Tests war deutsch von dem Kind und das andere war ein ausländischer Name. Und der eine hat eine 2 bekommen und der andere eine 3, obwohl der Inhalt der gleiche war. Das heißt, was wollte man damit sagen ist, dass derjenige mit dem ausländisch klingenden Namen schlechter bewertet wurde als derjenige mit dem deutschen Namen. Jetzt Frage an dich, du bist ja in dieser Economy unterwegs gewesen in Deutschland, du warst bei Warner, du hast im Prinzip vieles gesehen. Hattest du das Gefühl, dass du dich in dem, was du tust, mehr beweisen musst mit deinem Namen als jetzt vielleicht ein Michael Mayer oder ein Dirk Müller?
100%. Aber ich sehe das nicht negativ. Ich sage immer auch jetzt an alle meine Fellow Kids mit Migrationshintergrund, probier das als Superpower zu sehen. Es ist so, wenn du unterschätzt wirst, dann hast du doch eigentlich immer
einen Vorsprung.
Ja, den Benefit of the Doubt, weißt du? Das heißt, du wirst immer erstmal, auch wenn du faktisch und rational gesehen besser bist, wirst du erstmal unterschätzt. So, ich erinnere mich an eine Situation in der Grundschule, das weiß ich bis heute, ist in meinem Gehirn eingebrannt. Das waren in der, ich glaube, in der 2. oder 3. Klasse. Und da habe ich dann einen Sonderkurs für Deutsch bekommen. Also, weißt du, aber ich konnte genauso gut Deutsch sprechen wie meine Mitschüler, aber ich habe einen Sonderkurs für Deutsch bekommen. Und
der wurde dir auferlegt?
Der wurde mir auferlegt, so aufgrund des Migrationshintergrunds und auch so Asyl, weil wir praktisch Asyl beantragt haben und dann kommst du automatisch in so eine, durch, keine Ahnung, irgendwelche Prozesse damals, kamst du dann in so einen Topf rein, wo sie gesagt haben, gut, der kriegt jetzt irgendwie Sonderdeutschunterricht. Und ich habe so, warum soll ich jetzt extra Deutschunterricht bekommen? Aber da habe ich schon was dann ganz geil war, dass du in diesem Sonderunterricht, wo es auch Leute gab, die es vielleicht nötig gehabt hätten, auf einmal du extrem strahlst, weil du so gut bist und weil du es doch besser kannst, als jemand dachte. Und das gibt dir dann immer das Gefühl, dass du, also ich bin dann in so eine Situation gegangen, auch dann meine ganze berufliche Laufbahn eigentlich. Ich habe mich gerne unterschätzen lassen. Ich habe gerne gesagt, okay, so test me. Lass uns das ausprobieren.
Ganz anders brillieren.
Richtig, du kannst viel mehr glänzen, weil auf dich gucken ja dann auch mehr Augen. Weil es gibt unter Umständen Leute, die wollen sich bestätigt sehen in ihrem Verdacht.
Guck mal, ich hätte recht.
Siehst du?
Ja.
Und die beachten vielleicht die Leute, die sie für kompetenter halten, gar nicht. Weil sie da automatisch bessere Leistungen erwarten. Also das als eine Superpower zu sehen und zu verstehen, hey, du kannst das zu deinem Vorteil nutzen, das hat am Ende bei mir einen Unterschied gemacht. Weil ich kann dir etliche Situationen sagen. Etliche Situationen eigentlich bis heute, wo ich aufgrund von meinem Namen erstmal belächelt werde. Und auch so, weißt du, in Kombination mit Pamela, was ist das für ein komisches Konzept? Pamela Reif, Hussein Ali Yaber, wie kommt das zusammen? Was hat der jetzt damit
zu tun? Ying und Yang.
Ja, weißt du, es ist so völlig gegensätzlich. Und da muss ich auch sagen, so eine Pamela, ne, die ist auch einfach rausgegangen und hat halt die Ali-Flagge hochgehalten. Wie oft wurde angezweifelt, dass ich mit Pamela arbeite? Wie oft wurde das angezweifelt? Wie oft wurde gesagt, nee, also die arbeiten nicht zusammen, da habe ich was anderes gehört, das stimmt nicht. Und da musste eine Pamela immer wieder rausgehen und sagen, doch, der macht das jetzt, der kümmert sich jetzt darum. Also wir nutzen das auch strategisch bis heute. Manchmal sage ich zu ihr, ey, ich glaube, da musst du das mal sagen, weil ich bin Ali. Weißt du, ich meine?
Ja.
So, deswegen ist es so, es ist eine Superpower, man muss sie nur embracen. Man darf nicht so in so eine Opferrolle gehen. Ich reagiere so allergisch darauf.
Das sind sehr, sehr gute.
Weil du kannst die Umstände nicht ändern, weißt ja, du? Du ja, kannst sie nicht danke. Ändern. Du musst in der Sekunde nur verstehen, wie kann ich das zu meinem Vorteil ausspielen? Und wenn du das gelernt hast, dann ist doch okay.
Danke. Opferrolle. Ja. Oh, da habe ich, also da habe ich eine Allergie dagegen.
Wirklich. Ganz schlimm, ja.
Ganz, ganz schlimm. Ja, man ist Opfer seiner Umstände und man kann nicht Sachen ändern und alles ist ja auch so schlimm und jede Schuld für meine Misere. Und wir haben irgendwie verlernt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Oder wie du sagst, gerade jetzt in unserem Fall als Ausländer, aus dieser Unterschätzung oder aus dieser hier in die Schublade stecken, eine Superpower zu entwickeln. Ja, du kannst besser werden als deine ganzen Kontrahenten um dich
herum. Richtig, ja.
Aber die Storyline ist wirklich extrem spannend bei dir. Vom Asyl-Migrantenkind zu dahin, wo du heute stehst. Und du bist noch lange nicht am Ziel. Zeigst eigentlich ja allen anderen Leuten, dass es keine Grenzen gibt. Weil wenn ich jetzt so schaue, wo du eigentlich herkommst, wenn ich jetzt auch wieder in Schubladen denken würde, dann dürfte ja nichts aus dir werden.
Statistisch gesehen meinst du?
Genau.
Ja. Ja. Das klingt jetzt so sehr wieder abgedroschen. Aber ich glaube schon, dass du sehr viel in der Hand hast. Ich glaube schon, du kannst viel, viel, viel beeinflussen in deinem eigenen Leben. Mhm. Es gibt natürlich sowas wie der richtige Moment. Und es gibt auch sowas wie vorbereitet sein auf den richtigen Moment. Mhm. Und das hat bei mir oft eine Rolle gespielt. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Aber nur zu sagen, jeder ist sein eigen Glückes Schmied, das glaube ich auch nicht zu 100%.
Es gibt auch äußere Einflüsse.
Es gibt äußere Einflüsse, aber eben die Kombination aus dem wirklich resilient sein, hart arbeiten zu wollen, dafür auch bereit zu sein und vor allem keine Angst haben. Was ich in Deutschland, ich habe auch darüber einen Beitrag geschrieben auf LinkedIn, der super funktioniert hat, das Thema German Angst. Was ist wenn? Was ist wenn? Was ist wenn? Was
Overthinking.
Ist, wenn ich, genau, also immer über das schlimmste Szenario nachdenken und sich dadurch die Gedanken eigentlich kaputt machen. Wenn du da rauskommst, und ich glaube, mir fiel das einfacher, weil, weißt du, meine Option A wäre gewesen, ich wäre wahrscheinlich in irgendeinem Krieg in Libanon entweder gestorben oder würde in irgendeiner Reifenschiffefabrik arbeiten und würde nicht älter als 50 werden, weil meine Atemwege vergiftet sind. Mhm. So. Das heißt, für mich ist alles, was ich erreicht habe mit dem Verlassen eines Kriegsgebietes, ist alles für mich Plus gewesen. Mhm. Das heißt, ich hatte nie diesen Gedanken, oh, wenn ich jetzt nach China gehe, dann verliere ich, was ich in Hamburg aufgebaut habe. Das hatte ich nie, weil ich immer gesagt habe, weißt du was, wenn dein Vater einen schlechten Tag gehabt hätte, dann würdest du jetzt doch da unten hängen und könntest gar nichts machen. Mhm. Also für mich gab es nie diesen, ich bin
von Angst geprägt.
Richtig.
Und das,
oder
das
bestimmt Angst vor der Weg. Fallhöhe zu haben.
Ja.
Das
ja.
hatte ich halt nie.
Ja.
Und ich glaube, das hat auch, also diese Risikolust, wirklich Bock zu haben, ins Risiko zu gehen und mal 1,4 Millionen zu verbrennen in einem Jahr. Das, ich meine, es gibt Menschen, die, ich weiß, ich habe nur 20 Kilo zugenommen. Es gibt Menschen, die sterben daran.
Ja, die ja, nehmen sich durchaus das Leben.
Ja, richtig. Und ich glaube, dass da gehört auch viel Mindset zu, ehrlich gesagt. Bereit zu sein, das einzugehen.
Ja, wo wurde dir das Mindset mitgegeben? Kam das von deinem Vater aus oder hast du irgendeinen Mentor gehabt, irgendwie, der dich da in die Hand genommen hat?
Meine Nachhilfelehrerin tatsächlich damals, Frau Müller hieß die.
Nein.
Ja, die ist leider verstorben 2021. Aber das war so die wichtigste Person, die hat mich eigentlich integriert. Also Frau Müller.
Abgefahren.
Ja, genau. Frau Müller ist damals, die wurde praktisch bei aller Kritik, die man heutzutage irgendwie deutscher Integrationspolitik zuspricht, muss man sagen, ist sie meine Retterin gewesen eigentlich. Die hat, weil Frau Müller ist im Grunde genommen, die hat eigentlich nur meine Nachhilfe gemacht. Also ich bin praktisch nach der Schule
ja.
irgendwie einmal die Woche hingegangen
ja.
und habe dann eine Stunde Nachhilfeunterricht
ja.
bekommen. Aber sie hat ganz schnell festgestellt, dass ich eigentlich clever genug bin für die Schule, hat das Ganze aber dann einfach genutzt, um über die Kultur zu sprechen oder über Alltag.
Mhm.
Weißt du? Und dann habe ich erst angefangen, weil ich hatte ja erstmal keine deutschen Freunde, sondern ich war ja in einem arabischen Haushalt, in einem recht konservativen arabischen Haushalt.
Mhm.
Und von außen konnte mich ja keiner irgendwie beeinflussen. Aber Frau Müller hat eben die Zeit genutzt, um mir Sachen zu erklären, wie hey, es gibt eure Kultur, es gibt aber auch die Kultur, in der Kultur läuft das so, in eurer Kultur läuft das so, ohne dabei irgendwie Sachen schlecht zu reden, sondern immer mit so einer sehr objektiven Herangehensweise hat sie mir als Kind schon beigebracht, ey, die Welt da draußen ist mehr als nur das, was du jetzt siehst und kennst. So. Und die Dame hat mich bis zu meinem bis zu meinem Realschulabschluss begleitet. Danach habe ich mein Abitur gemacht, ohne Nachhilfe. Und sie hat immer gesagt, nach jedem Abschluss, also ich habe erst die Realschule, dann Abi, dann mein Studium gemacht. Und nach jedem Abschluss hat sie immer gesagt, deinen nächsten Abschluss werde ich nicht mehr erleben, weil die war schon sehr alt, weißt du? Und genau.
Das, Frau Müller war Gold wert.
Ja, Frau Müller war Gold wert, tatsächlich.
Die scheint wohl echt ein Herzensmensch gewesen zu sein, dich so an der Hand zu nehmen, weil das hätte sie ja gar nicht machen müssen.
Nee.
Und dann kommt so ein random Mensch, der dir Nachhilfe geben soll, dich aber dann integriert und dein Mindset für dein Leben prägt.
Ja, ja, die Frau war schon der Hammer.
Was halt auch geil bei dir ist so, du bist ja diesen klassischen Bildungsweg gegangen, du hast ja Abitur gemacht und hast ja vorhin von Street Smartness gesprochen. Ne? Also ich sage ja immer, lieber straßenschlau als schulklug, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bringst du the best of both worlds mit.
Ja.
Ist das ein großer Vorteil für dich?
Ja, also ich habe, also meine Freunde, die mich lange kennen, und davon gibt es nicht viele, vielleicht zwei, also die mich sehr lange kennen, die sagen, die nennen mich oft Chamäleon.
Das heißt, du kannst dich Situationen anpassen, Menschen gegenüber anpassen.
Also du kannst mich, weißt du, du kannst mich in eine Shisha-Bar in Duisburg reinstecken und du wirst nicht wissen.
Aber ich kann dich auch in den Landtag reinstecken.
Du kannst mich auch in den Landtag reinstecken. Du kannst mich auch nach China schicken.
Geht alles und auf.
Genau, ich kann mich immer sehr gut so der Energy anpassen, der Situation, auch der aktuellen. Ich kann mich auch sehr gut, also ich kann mein Ego sehr klein machen. Ich muss nicht immer der Größte und Lauteste sein im Raum, weißt du? Ich kann immer sehr...
Das ist eine Kunst, die nur wenige beherrschen.
Ja, das können wenige tatsächlich. Und ich glaube, das sind, glaube ich, so meine Skills. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass so Street Smartness zumindest heutzutage dich im Leben weiterbringt als jede Literatur, die du irgendwann eignen kannst. Weil diese Soft Skills sind einfach Gold wert.
Spannend.
Ja.
Okay. Jetzt arbeitest du ja in der Creator Economy seit 8 Jahren und hast mit vielen Creators zu tun gehabt. Die haben ja einen Einfluss auf die jungen Menschen. Und ich kriege das auch immer so ein bisschen mit, wie junge Menschen mich zum Beispiel sehen. Und was würdest du so 16-, 17-Jährigen, 18-Jährigen mit auf den Weg geben, die sagen, hey, ich will auch Influencer werden? Das ist so, die wollen keinen klassischen Berufsweg hinlegen, keinen Bildungsweg, keine Ausbildung, kein dies, kein das. Sagen, ich will Streamer werden, Zocker werden, keine Ahnung, ich will auch über Fashion reden, über Food reden. Du kennst ja die Realität. Das eine ist ja, was man ja in irgendwelchen Kurzvideos sieht, wo man ja denkt, das wäre Reality. Du kennst jetzt aber die Realität seit 8 Jahren. Was würdest du diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben? Die nehmen sich dann, weiß egal welchen Influencer als Vorbild, sagen, ich möchte genauso werden wie die Person.
Also erstmal glaube ich, es gibt in so einer Entscheidung keine richtig oder falsch. Ich bin weder ein Verfechter von, ich meine, ich kann das sagen, ich bin Akademiker, ich habe studiert, ich habe einen abgeschlossenen Bachelor und ich kann darüber reden. Es ist nicht so, dass ich nur auf der einen Seite stehe, sondern ich habe beides sehr stark gesehen. Ich würde sagen, es hängt ganz, ganz stark damit zusammen, was für ein Typ Mensch du bist. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus sehr sicherheitsbedürftig. Die brauchen ganz viel Sicherheit. Und was bringt dir als Mensch, der ganz viel Sicherheit braucht, was bringt es dir, wenn du dann als Influencer selbstständig bist und praktisch jeden Tag mit Existenzängsten zu kämpfen hast, weil Meta morgen entscheidet, den Algorithmus nochmal zu drehen? Du bist halt, als Creator musst du jemand sein, der das auch aushalten kann. Du musst in der Lage sein, sehr hohe Fluktuationen in Kauf zu nehmen. Und ich kenne viele, viele große Creator mit zig Millionen Followern. Denen geht es ganz schlecht.
In welcher Hinsicht?
Ja, psychisch geht es denen schlecht.
Ja?
Ja, weil die natürlich sehen, wie sich täglich irgendwie welche Algorithmen ändern, wie die Views auf einmal einbrechen, wie die Follower sinken, wie deren Relevanz sinkt, wie keiner mehr über sie spricht. Und da hast du ja vorher drüber geredet. Es gibt Menschen, die treibt das in den Wahnsinn. Die verlieren ihre ganze Identität ja damit. So. Und Dinge, für die sie jahrelang praktisch gearbeitet haben, verlieren ihren Wert auf einmal. Und nicht nur bedingt durch so einen Shitstorm, wie du den durchlebt hast, sondern einfach durch die Tatsache, dass irgendein Unternehmen in Silicon Valley 2 Sachen im Code verändert und auf einmal du betroffen bist in Buxtehude. So. Das heißt, das ist ein psychischer Druck, dem musst du gewachsen sein. Und das kann nicht jeder Mensch. Deswegen bin ich der Meinung, erstmal dich doppelt abzusichern, ist immer unternehmerisch klug. Es ist immer klug zu sagen, okay, Ich habe immer einen Plan B. Mhm. Das ist immer klug. Es gibt Menschen, die haben das nicht und die sind sehr erfolgreich. Und es gibt Menschen, die haben das und sind ebenso erfolgreich. Was du davon machst, ist immer eine Frage, wie du selber gepolt bist. Wenn du jemand bist, der ein großes Sicherheitsbedürfnis hast, sicher dich zusätzlich ab. Lern was. Früher war das so, in meiner Generation haben dann die Älteren, die Boomer, mhm. Frag mal bei den Boomern nach oder den Babyboomern, jeder hat einen LKW-Führerschein. Das haben die Leute damals gemacht.
Ja,
die haben
als Sicherheit.
Ja, weiß ja nie, was passiert.
Ja, Hauptsache kann LKW bedienen.
Genau, LKW kann jeder fahren, weißt du?
Ja.
Sitzen, Gas, Bremse und wach bleiben. Darum geht's. Und das ist so ein Punkt, das ist eine Generationsfrage. Ich glaube, die neuen Generationen, wenn du von 17-, 18-Jährigen sprichst, die haben viel weniger Angst.
Stimmt.
Die haben weniger
Angst.
Die sind mutiger.
Die risikobereiter.
Genau. Wir kommen ja auch, die Boomer und Babyboomer, das sind ja praktisch die Kinder der Leute, die in der Nachkriegszeit sozialisiert wurden. Ne? Denen wird das in die Wiege gelegt. Die sind praktisch sozialisiert worden von Leuten, die Wirtschaftswachstum erlebt haben und Boom erlebt haben und Exportweltmeister und so. Das heißt, diese Leute haben ein geringeres Sicherheitsbedürfnis. Deswegen werden auch aus der Generation die meisten Influencer hervorkommen.
Stimmt.
So, das wird hundertprozentig passieren. Mhm. Aber trotzdem wird es welche unter denen geben, die Sicherheit brauchen. Mhm. Und denen empfehle ich immer einen richtigen Bildungsweg parallel, so dass sie abends ins Bett gehen können und sagen können, wenn das morgen alles weg ist, dann kann ich immer noch für Kühne und Nagel LKW fahren.
Ja, das ist witzig, dass du es anhörst. Mir fällt gerade was ein. Ich habe erst jetzt bei Younes Zaro, ist ja der größte TikToker Deutschlands, gesehen, dass er jetzt irgendwie noch seinen Master gemacht hat oder ein Studium abgelegt hat, so,
ja.
Obwohl er der größte TikToker Deutschlands ist.
Ja.
Ne? Und da siehst du, wahrscheinlich hat es ja irgendwie einen Beweggrund bei ihm im Hinterkopf, warum der sagt so, hey, obwohl ich jetzt hier der größte TikToker bin, mache ich aber trotzdem noch diese Geschichte.
Wobei, da kann ich mir vorstellen, ist ja Marokkaner, kann ich mir vorstellen, dass auch so ähnlich wie bei uns
Eltern.
Genau. Ja, ja. So, du bist erst, du hast erst du was bist geschafft, was wert. Wenn du was studiert hast.
Genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja,
ja. Ali, du bist jetzt 33?
Ja.
Als was? Was möchtest du, wenn du irgendwann abdankst von dieser Welt? Wie sollst du in Erinnerung behalten werden?
Was ich auf jeden Fall nochmal gern machen möchte, ist, ich möchte auf jeden Fall nochmal ein Buch schreiben. Eine
Autobiografie, oder?
Ja, richtig, so eine Autobiografie. So über das Thema, über meine persönliche Migrationsgeschichte. Mhm. Und weil ich einfach finde, dass wir vor allem in Deutschland in so Zeiten leben, wo vor allem von den Menschen, die eben nach Deutschland kommen und vielleicht bessere Ausgangschancen zu bekommen, sehr, sehr krass einfach immer noch sehr stark in diese Opferrolle reingehen. Und ich möchte einfach den Menschen so ein bisschen diesen Komfort nehmen und sagen, ey, wenn du diesen Schritt gehst, dann kommst du nicht in das Land, um dich auszuruhen, sondern gerade dann geht es darum, die Zeit jetzt zu nutzen und was Besseres draus zu machen. Wir haben heute gesprochen von Generational Trauma, wir haben gesprochen über Sachen, die weitergegeben werden von Generation zu Generation.
Richtig.
Und wenn du the one sein willst, wenn du der sein möchtest, der diesen Kreislauf durchbricht, dann musst du leider mehr ackern. So, das heißt,
ja, kann ich.
Ich glaube, dass dieses Bewusstsein muss noch ein bisschen mehr gefördert werden, weil es wird zu viel darüber geredet, wie schlecht es denen allen geht, das haben wir verstanden.
Ja.
Und das wissen die selber am besten. Da kommen Menschen traumatisiert aus Kriegsgebieten. Denen musst du nicht erzählen, wie schlecht es denen geht. Die können nachts nicht schlafen, weißt du? Die sind auf Valium und auf, ich habe Verwandte, die haben sich das Leben genommen, die in Kriegszeiten praktisch gelebt haben. Weil sie auch nicht mal auf ihr Leben klar gekommen sind. So. Den Leuten musst du das nicht mehr erklären. Aber ich glaube, was die brauchen, ist ganz viel Hoffnung. Dem musst du sagen, ey, du kannst es schaffen. Wenn du dich richtig ins Zeug legst, dann kommst du auf jeden Fall weiter, als du glaubst. Und ich glaube, diesen Leuten auch zu sagen, dass die Tatsache, dass du aus einer anderen Kultur kommst, ist eigentlich deine Superpower, weil solche Leute braucht ja die Welt. Es geht ja in Zeiten von Globalisierung immer mehr um Kulturdiversifikation und wer versteht die Kulturen besser, weißt du? Wie kannst du das zu deinem Vorteil nutzen? Wie kannst du dafür sorgen, dass diese Dinge, die dir auferlegt wurden von deinem Schicksal, zu deinem Vorteil werden?
Mhm.
Und dafür will ich stehen. Für so eine Message.
Finde ich geil. Finde ich richtig gut. Null kapitalistische Hintergründe dabei ein Stück weit, sondern eher so Unterstützung spüre ich da. Ne?
Ja.
Dass du sagst, so, hey, die Leute, wo ich herkomme oder diese Kulturkreise, ich möchte diesen Break schaffen bei den Menschen und sagen, hey, pass auf, du musst kein Opfer sein oder du musst dich in diese Opferrolle nicht dein Leben lang begeben, sondern du kannst aus dieser Rolle Energie schöpfen und sie eben dann zu deiner Superpower machen und viel mehr bewegen, als du glaubst.
Exakt.
Weil wenn du jetzt 32 Jahre zurückblickst in den zum kleinen Ali, hättest du wahrscheinlich nie gedacht, dass du heute dastehst, wo du jetzt bist, und du bist ja noch lange nicht am Ziel.
Hoffentlich.
Wow, okay. Sehr, sehr geil. Also das ist eine ganz, ganz tolle Folge für Menschen mit Migrationshintergrund, wie ich finde. Weil es gibt immer noch zu viele Schubladen in unserem System, ja, oder überall, wo wir uns befinden, in Schubladen, in die du auch gesteckt wurdest. Aber was ich ganz toll finde, schon heute, ohne dein Buch, ist die Message da draußen an Menschen, die klein gehalten werden oder die belächelt werden, hast du ja auch schon das
oder unterschätzt werden.
Oder unterschätzt werden, wenn du unterschätzt wirst. Siehst du, hier sitzt jemand, der hat die Unterschätzung als Superpower genutzt und die Menschen, die ihn unterschätzt haben, schlafen gelegt. Toll, dass du mein Gast warst.
Ach, gerne, war geil. Cooles Gespräch.
Großartig, richtig.
Sehr, sehr geil, auch sehr diversifiziert, sehr viele Sachen besprochen. Ne? Ja. Linksthema, Rechtsthema.
Absolut, hundertprozentig. Ja, cool. Sehr viel Inspiration dabei. Das ist mir immer ganz, ganz, ganz wichtig bei meinen Folgen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu treffen an einem Punkt in ihrem Leben, wo die jetzt irgendwas in den letzten 1,5, 2 Stunden, wo wir jetzt hier sitzen, hören und sagen, genau das habe ich gebraucht. Das geil. Musste ich jetzt hören, um weiterzukommen. Ja,
ja.
Absolut.
Super.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke dir.